going back to Joe Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson, the step back.
Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk. Eine stabile Schnapszahl haben wir heute auf jeden Fall am Start. Episode 111. Nach einer viel zu langen Abstinenz sind wir wieder da. Warum und wieso die überhaupt entstanden ist, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Aber zuallererst möchte ich natürlich meinen treuen Podcast-Kollegen begrüßen. Arne Thegen aus Hamburg ist natürlich wie immer auch mit dabei.
Ja, moin, natürlich auch von mir. Herzlich willkommen zurück ins Gesicht von Staudemeyer. Du hast es gesagt, es war echt eine verdammt lange Pause. Einige DNP-Rests gab es da auf jeden Fall für uns beide. Ja, woran das lag, du wirst ja gleich mal so ein bisschen vorlegen und erzählen. Du warst sehr, sehr busy die letzten Tage und Wochen vielmehr. Also spannende Zeit, bei mir war auch wieder der übliche Wahnsinn unterwegs und die NBA ist gerade auch nicht in ihrer absolut spannendsten Phase, würde ich mal sagen. Von daher March Madness blenden wir aus, da sind wir komplett gar nicht im Thema, insofern mal so ein bisschen ruhigere Tage. Aber das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ich habe wieder richtig Bock, ich habe wieder so richtig neue Energie. Jetzt wieder ein Podcast, fühlt sich an, als wär's, weiß ich nicht, 3 Monate her. Also jetzt können wir wieder richtig loslegen und es uns gut gehen lassen, ich finde das geil.
Ja, ich glaube auch, dass wir heute schön durchladen. Ansonsten, es scheint irgendwie kein Zufall zu sein. March Madness geht los, ins Gesicht von Staudemeyer fadet so langsam raus. Also irgendwie scheint da Zusammenhang zu bestehen. Also auch da müssen wir direkt mal alle Hoffnungen, glaube ich, mal ruinieren. Wir werden uns dazu zu 0,0 äußern. Also wir werden kein Spiel sehen, höchstwahrscheinlich. Also mal gucken, vielleicht passiert das. Aber selbst dann werden wir uns nicht anmaßen, da irgendwie als Experten dazu fungieren und irgendwie was dazu zu sagen. Also College Basketball ist einfach nicht unser Ding. Wir werden uns dann irgendwann, wenn die NBA Regular Season oder die Playoffs vorbei sind, dann beschäftigen wir uns so langsam ein bisschen mit den Top Prospects, ansonsten bleiben wir erstmal so dabei. Und ansonsten würde ich gerne, bevor wir, glaube ich, aufs Private kommen, das ist ja auch mal ganz angenehm, würde ich tatsächlich echt nochmal den Punkt aufgreifen, den du ja gerade genannt hast. Weil für mich, nicht nur, dass ich jetzt wirklich auch wenig Zeit hatte, NBA-Basketball zu gucken, vor allen Dingen ganze Spiele zu gucken, die Phase gerade ist wirklich langweilig. Also das muss man mal dazu sagen, auch wirklich als leidenschaftlicher NBA-Fan muss man da mal den objektiven Blick so ein bisschen warnen. Und wir haben es ja vorher schon mal so ein bisschen gesagt, diese Phase gerade ist wirklich schlimm. Also klar, es gibt ein paar spannende Races, es ist immer noch spannend um die letzten Playoff-Plätze und es kann sich noch ein bisschen was verschieben, aber es passiert ja wirklich gar nichts. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an den Headlines, dass hier Lonzo Ball, dieser nicht LaVar Ball, meine ich jetzt hier, der Vater, da jetzt momentan in den Headlines ist und man irgendwie nur darüber diskutiert, dass sich ein J.J. Barea mit Blake Griffin kloppt und ein Serge Ibaka mit Robin Lopez kloppt oder was auch immer. Da sieht man so ein bisschen, was da gerade los ist, nämlich nicht viel.
Ja, es ist ja irgendwie immer diese kritische Phase zwischen All-Star-Game und Playoff-Beginn. Mal gibt's so ein, zwei spannende Storylines, es geht primär um irgendwelche Seeds, jetzt geht natürlich wie jedes Jahr um diese Zeit die DNP-Rest-Coaches-Decision-Geschichte wieder los, darf man die Jungs resten, darf man's in National Televised Games machen und so weiter und so fort, also das ist eigentlich so täglich größtes Murmeltier, jedes Jahr das gleiche in dieser Phase, es geht um ein paar Seedings, es gibt ja auch ein, zwei tatsächlich noch spannende Stories. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich irgendwie morgens aus dem Bett jagt und ich denke, boah, wie haben eigentlich die Hawks gegen die Raptors gespielt im Kampf um Platz 4,5 im Osten? Es ist halt irgendwie, jeder wartet auf die Playoffs, die Teams, gerade die Top-Teams, da merkt man es ganz extrem. Über die Cavs sprechen wir vielleicht gleich eher nochmal so ein bisschen. Die sind für mich so der Mikrokosmos dessen, was gerade in der NBA passiert. Es ist ihnen einfach egal. Also die spielen einfach vollkommen lustlos, gelangweilt, beliebig da in der Gegend rum. Hier und da setzt man einer aus, dann haben sie mal ein gutes Spiel, dann haben sie wieder 3 Scheißspiele. Es ist halt irgendwie im Moment so eine Phase, das Warten auf die Playoffs. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, 25 Tage. Ich dachte, gefühlt ja, ist es weiter weg, aber 25 Tage kann man zählen. Also ab sofort werde ich rückwärts zählen. Ich finde, ja, 3 Wochen sind es noch, ungefähr 4 Wochen, 3,5, wie auch immer, das ist absehbar. Bald geht die heiße Phase wieder los. Also für mich, jetzt langsam sind wir in dieser Vorfreudephase und das ist auch ganz schön.
Ja, so ist es. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir irgendwie gerade so ein bisschen nachlassen und irgendwie das Interesse an der NBA von unserer Seite nicht mehr so groß ist. Also keinesfalls. So gelangweilt, wie wir jetzt gerade vielleicht so ein bisschen sind von dieser Phase der Regular Season, umso mehr freuen wir uns wirklich auf die ersten Playoff-Runden, die auf jeden Fall auch heiß werden. Und auf die Duelle, die da vielleicht zustande kommen, da werden wir auch ein kleines bisschen drüber schnacken. Aber ansonsten ein kleines bisschen zum Privaten. Ja, es ging auf jeden Fall heiß her. Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, aber auf jeden Fall noch nicht alle. Deswegen muss ich das hier auch natürlich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich habe so ein bisschen versucht, unseren YouTube-Kanal hochzuziehen. Und habe festgestellt, ja, das kostet verdammt viel Zeit. Also selbst wirklich Videos, die jetzt nicht unglaublich aufwendig produziert sind. Ja, da sitzt man echt eine Weile vom Laptop. Also auch gerade, ich habe wirklich unmittelbar, bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch ein Video hochgeladen. Ich hatte ja einen Kumpel da auch zu Besuch. Das war natürlich der nächste Faktor. Mein Kumpel David war eine Woche da. Den hatte ich, glaube ich, echt 1,5 Jahre nicht gesehen. Von daher war das auch was Spezielles. Und als guter Freund muss man da auch einfach sich mal die Zeit nehmen und einfach mal so alles andere so ein bisschen liegen lassen. Deswegen war auch die NBA in der letzten Woche nicht so unbedingt da. Aber da habe ich jetzt nochmal eine schöne Horse-Challenge wirklich hochgeladen. Ist, glaube ich, ein ganz nettes Video geworden. Ansonsten kann man sich auch noch ein schönes 1 gegen 1 mit mir und David angucken, eher ein ehemaliger Basketballer zumindest, hat in der Jugend relativ hoch gespielt, da durfte ich mich mal ein bisschen austesten und auch ansonsten werdet ihr auf YouTube unter Ins Gesicht von Stardom, ich weiß es schon wieder nicht, warum weiß ich nie, wie wir irgendwo heißen, ich glaube Ins Gesicht von Stardom, NBA Podcast, gebt einfach Ins Gesicht von Stardom ein, da sollte man uns inzwischen finden, ansonsten guckt auf unserer Facebook-Seite vorbei, da sind die Videos auf jeden Fall auch verlinkt, also wäre sehr lieb, wenn ihr uns auf jeden Fall ein Abo da lasst, weil auch da werden wir in nächster Zeit schön ein bisschen Content rausbomben, aktuell manage ich das noch so ein bisschen hauptverantwortlich, ist leider natürlich so, Arne hat ein bisschen weniger Zeit und wohnt halt leider nicht in Köln, aber auch da werden wir demnächst auf jeden Fall mal was zusammen rauslatten und das ist auf jeden Fall was Spaßiges, also schaut da rein bei YouTube, lasst uns ein Abo da, würde uns sehr freuen.
So ist es, das Administrative ist einfach nicht deine Stärke, finde ich aber sehr sympathisch. Weißt du unsere E-Mail-Adresse noch?
staudemeyerpodcast@web.de, also für Business-Anfragen, könnt ihr für Sponsoring, Business und auch einfach so, falls ihr mal ein Bier mit uns trinken wollt, staudemeyerpodcast@web.de.
Hört sich gut an. Nee, ansonsten bin ich absolut bei dir. Bisher managst du den YouTube-Account noch, aber Spoiler Alert, ich werde in den nächsten Wochen und Monaten etwas mehr Zeit zur Verfügung haben. Tegli meldet sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zurück, also
Tegli goes arbeitslos, ja.
Tegli goes Arbeitssuche, nee, geht da nicht, aber ja, da muss ich nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber es sieht so aus, als würde ich im Sommer etwas mehr Zeit zur Verfügung haben und die, wie könnte es anders sein, natürlich in unser Podcast-Baby investieren. Von daher schließe ich mich deinem Aufruf nochmal an. Folgt uns bei YouTube und auf allen anderen Kanälen und muss auch nochmal unterstreichen, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist um Gottes Willen nicht so, dass wir hier irgendwie Dampf oder Gas rausnehmen und uns ein bisschen zurücknehmen und das jetzt nur noch irgendwie alle zwei Wochen machen, um Gottes Willen. Erstmal sehr schön zu sehen, dass in der Facebook-Gruppe Vermisstenanzeigen nach uns aufgegeben wurden und der Bedarf offensichtlich weiterhin da ist und ihr weiter Bock auf, ja, auf Content, auf neue Folgen und so weiter und so fort habt. Also da liefern wir natürlich Richtung Playoffs wieder mehr. Wir haben jetzt 111 Folgen in, weiß ich gar nicht, wir sind 12, 13 Monaten rausgehauen. Also ich glaube, daran sieht man schon, wir haben Bock und wir haben nicht vor, da irgendwie in Gang zurückzugehen.
Ja, auf jeden Fall. So ist das. Wir werden weiter liefern und ich freue mich schon, also das solltest du mal gucken, ob du das koordinieren kannst, auf so eine arbeitssuchende Phase von vielleicht 2-3 Wochen, dann bauen wir hier nämlich ein schönes Trainingcamp auf, machen wir hier ein Zelt in meinem Wohnzimmer und dann wirst du einfach mal 3 Wochen hier mal kurz nach Köln ziehen und dann würden wir wirklich intensivst einfach mal proben, wie es wäre und es ist ein sehr, sehr schönes What-If, wenn wir wirklich die ganze Zeit zusammen Content rausballern könnten. Das würde nämlich sehr spektakulär werden.
Das Schöne ist, das kriegen wir mit Sicherheit hin, denn ich werde mindestens 2-3 Monate vermutlich Zeit haben, mich meiner Masterarbeit zu widmen, wo ich dann auch Zeit haben werde, nach Köln zu fahren. Dann bauen wir unser Studio wieder auf und dann geht's mal eine Woche Hardcore raus, dann ballern wir jeden Tag was raus. Also ich freue mich drauf auf jeden Fall. Wetter ist gut, das einzige, der einzige Wermutstropfen für mich ist ungelogen. Ich leide seit kurzem offenbar an seniler Bettflucht. Also ich hatte heute das erste Mal die Chance auszuschlafen seit keine Ahnung wie viel Wochen. Wann bin ich aufgestanden? 7.30 Uhr, weil mein Körper einfach nicht mehr pennen kann. Es geht nicht mehr. Also ich bin jetzt zarte 29, gehe auf die 30 zu. Nächstes Jahr ist es soweit. Es geht nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist eine triste alltägliche Erkenntnis, aber ich muss dem jetzt einfach mal ins Auge blicken. Ich werde verdammt alt und kann nicht mehr pennen.
Das ist echt ganz bitter. Also da muss ich sagen, das habe ich nicht. Ich kann schon noch ganz gut ausschlafen, wenn ich es kann. Durch meine Nachtschichten, durch die zahlreichen, ist mein Rhythmus ja eh so ein bisschen geschädigt. Das ist ein bisschen was anderes. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich eigentlich immer, jedes Mal, wenn mir das passiert, muss ich im Nachhinein sagen, es war so ein bisschen Blessing in Disguise, weil es eigentlich ganz schön ist. Also wenn man wirklich mal ab 7.30 Uhr wach ist und nicht viel zu tun hat, also man hat vielleicht Sachen zu tun, aber man kann frei verfügen und man kann sich das frei einteilen, dann merkt man erstmal, dass das auch ganz geil sein kann. Einfach mal so einen kompletten Morgen, der ja wirklich verdammt lang ist, wenn man einmal früh wach ist und so einen ganzen Tag wirklich ja, frei zur Verfügung hat und echt viel erledigen kann, auch ein bisschen Spaß haben kann. Das fand ich eigentlich immer eine ganz nette Erfahrung.
Absolut. Ich war heute Morgen um 9 bei Lidl einkaufen. Also das kannst du auch
stabil. Also ja. Nur mit Rentnern und keine Ahnung, noch ein paar irgendwie, die vom Feiern direkt kommen und noch voll waren.
So ungefähr. Also ich ist tatsächlich, es sind so 2-3 Stunden, die man dann auf einmal mehr hat morgens. Die kann man gut nutzen. Das Wetter ist gut in Hamburg seit neuestem. Also es war Blessing in Disguise. Es ist nicht weiter tragisch. Ja. Läuft. Ansonsten läuft's.
Ja, zum Thema Altwerden auch nochmal, habe ich auch nochmal eine kurze Anekdote. Ich war tatsächlich auch mit meinen inzwischen ja 28 Jahren, bei mir dauert's noch ein kleines bisschen länger, bis ich auf die 30 zugehe. Du bist ja ein bisschen früher, im Baujahr 88 geboren worden. Ich war mal wieder feiern, tatsächlich, seit Ewigkeiten. Zweimal sogar, zweimal in einer Woche. Das ist, glaube ich, boah, ich weiß auch nicht, seit 4 Jahren bestimmt ein High, muss man echt mal sagen, also lang nicht mehr gemacht. Und, aber es war schön, muss man mal sagen. Man muss sich das auch mal wieder gönnen. Klar, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, wird das auch so ein kleines bisschen weniger. Aber ich muss da jedem empfehlen, dem es vielleicht ähnlich geht wie mir. Die Zeit muss man sich wirklich einfach mal nehmen, auch mit dem Buddy. Einfach mal rausgehen und ein bisschen Scheiße machen. Ein bisschen abzappeln da wirklich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, Thema abzappeln, ich war ein kleines bisschen schockiert. Also wir waren ja wirklich mein Highlight-Club hier in Köln. Es gibt wirklich viele beschissene. Geheimtipp für alle Kölner. schönen Umgebung. Donnerstagabend Subway. Sehr, sehr stabiler Hip-Hop auf jeden Fall. Da werdet ihr mich in Zukunft irgendwie wohl auch nochmal antreffen. Das Publikum war halt ein bisschen jung, das war das Problem. Also wir waren relativ spät da und trotzdem, ich würde mal sagen, Altersdurchschnitt 17, ein Viertel, so ungefähr. Also war schon relativ hart. Sollte ihm die Zeit ja eigentlich nicht sein. Und ja, und es wurde korpuliert auf der Tanzfläche, tatsächlich. Also der Tanzstil hat sich so ein bisschen verändert. Wir haben da wirklich, es war wie im Tierreich, muss man mal so ein bisschen sagen. War das früher auch schon so?
Ich fürchte tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist immer ein bisschen eine Frage des Publikums. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das Feierpublikum jünger wird, sondern wir werden einfach älter. Also es ist einfach so.
Das auf jeden Fall.
Wir haben uns früher genauso benommen. Und ja, also ich glaube schon, gerade auf so Hip-Hop-Partys, das geht schon ins Sexuelle teilweise, was den, ja, was die Dance-Moves angeht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich schlimmer geworden ist. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe zu selten feiern, ja. Und wenn, dann gehe ich irgendwie abends oder nachts dann vielmehr morgens irgendwie völlig zerscheppert nach Hause und bin völlig konsterniert, was mit der Jugend los ist. Also Tanzstil, Kleidungsstil, die Art zu reden, was sie trinken. Ich bin raus. Ich komme da nicht mehr hinterher. Also es ist wirklich mittlerweile, man kann's, ja, man hat es ja früher immer so ein bisschen belächelt, wenn die Eltern oder ältere Freunde immer so ein bisschen einen auf, ja, ist nicht mehr mein Alter, ich komme nicht mehr mitgemacht haben. Man hat es immer belächelt. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin da straight drin angekommen. Ich höre die Sprache, verstehe ich kaum noch. Mir fehlen andauernd irgendwelche Worte, die mir dann irgendjemand erklären muss. Ich fühle mich wie so ein Alien in der Welt von jungen, hippen Leuten. Das ist ganz trist, aber irgendwie auch spannend.
Da hast du definitiv recht, Amana Queen. Ja, das ist nee, also bei mir war's vorbei. Ich habe gestern auf dem Weg, einfach nur mal kurz zum Penny, habe ich mit Sarah wirklich zusammen, da haben wir, glaube ich, ohne Scheiß, die war vielleicht maximal 9, hatte ein iPhone in der Hand und hat dann so diese, kennst du diese Apps, die ist, also ich habe auch erst im Nachhinein davon erfahren, so Apps, das ist dann quasi so Karaoke mit Video. Und du hast einen Song und machst dann so ein bisschen Lip-Syncing und tanzt so, aber so wie sie das gemacht hat, das endet dann meistens darin, dass irgendwie so 12 bis oder inzwischen 9 bis 14-jährige Mädels da so irgendwie aufreizend irgendeinen Scheiß machen und das dann weiter verschicken im Internet. Es ist ganz schlimm.
Habe ich noch nicht gesehen, aber Thema Apps, ich habe es auch letztens wieder gesehen. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon mal drüber geredet im Podcast. Es gibt ja diese eine App, die mehr oder weniger deine Kamera ansteuert, während du irgendwie eine Nachricht schreibst. Und es dir sozusagen erlaubt, gleichzeitig zu tippen, Facebook zu bedienen meinetwegen und im Hintergrund durchs Handy den Fußboden und nach vorne sehen zu können, damit du wirklich im Gehen schreiben und tippen und was auch immer chatten kannst und nicht Gefahr läufst, irgendwo gegenzulaufen. Und das ist wirklich, also für die einen ist das vielleicht fortschrittlich, ich finde, das ist die Bankrotterklärung unserer evolutionären Stellung. Also Menschen werden nicht das Ende der Evolution sein. Wer sowas erfindet und sowas braucht, hat absolut die Kontrolle über sein Leben verloren. Also ich finde, das ist eine ganz gruselige Geschichte. Sehe ich immer wieder Leute, die wirklich über einen Fußgängerweg gehen, tippen und dann, wenn du aufs Handy schielst, siehst du, dass sie durch ihr Handy, während sie WhatsAppen, gucken können, wo der Boden, wo die Laterne ist und wo sie abbiegen müssen. Sensationell.
Boah, das ist jetzt echt ein Throwback-Moment, war? Das muss so in den ersten 30 Episoden gewesen sein.
Ja.
Da war das, glaube ich, schon mal Thema. Also tatsächlich, ja, also unsere auch ganz treuen Hörer wussten jetzt schon, wovon du redest. Es ist absolut spektakulär, muss man mal dazu sagen. Aber ich würde sagen, 13,5 Minuten haben wir jetzt schon in der Box. Stabiler Anfang, würde ich sagen. Jetzt können wir uns langsam, wir hatten ja schon so leicht NBA. Wir haben ehrlich gesagt heute überhaupt keinen Plan. Also wir haben uns keine Themen zurechtgesteckt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen und würde dir jetzt einfach mal den Vortritt lassen, worüber denn du so mit mir quatschen willst.
Ja, du bist ein Penner, das habe ich mir schon fast gedacht. Es war ganz klar, wer als erstes es schafft, einzuleiten und zu sagen, leg doch mal vor, worüber willst du reden, der hat gewonnen für diesen Podcast. Also, wir lassen uns treiben von
boah,
dem,
nee,
was
warte
die
mal
NBA
kurz
uns so bietet. Nee, ich hab was, ich hab
ich
was.
Kann,
ja,
nee, aber ich muss ja erstmal noch was teasern, bevor wir anfangen,
ja, erstes
Thema. Weil wir haben ein Highlight auf jeden Fall für euch. Ich war im Kreativzentrum tatsächlich. Heute Morgen ganz spontan ist mir die Idee gekommen, wir haben eine neue Gaming-Rubrik und die wird heute gelauncht. Arne darf sich das erste Mal unserer neuen Quiz-Rubrik Statline Bingo stellen, tatsächlich. Statline Bingo, es wird sehr, sehr spannend. Es wird so ein kleiner Probeversuch. Mal schauen, ob sie es schafft. Das wirst du mir im Nachhinein sagen, ob sie wirklich längerfristig Teil unseres Podcasts wirst. Aber heute auf jeden Fall eine absolute Premiere. Da könnt ihr euch später schon mal drauf freuen. Aber jetzt, ich wollte dich nicht unterbrechen. Leg los.
Ich habe maximalen Bock drauf. Um mich da anzuschließen, noch ein kleiner Spoiler beziehungsweise kleiner Vorgeschmack. Wir haben später noch eine neue Ausgabe Kaffeeklatsch dabei. Also unsere beliebte Off-Topic-Rubrik, die teilweise, ich würde tatsächlich sagen, sensationell unterhaltsame Perlen hervorgebracht hat und teilweise Momente, in denen man einfach nicht drüber sprechen sollte, die man ausradieren sollte aus der Podcast-Historie. Es wird nicht um Sky Dumont gehen, aber wir haben ein bisschen was dabei. Ansonsten war ich eigentlich gerade dabei, tatsächlich nochmal wieder so ein bisschen zurückzukommen auf die Cleveland Cavaliers. Ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es ist irgendwo eine Storyline. Es kommen jetzt so nach und nach immer mehr Podcasts zu dem Thema raus. Wir kennen es, dass die Top-Teams gerade im März sich einen Schritt zurücknehmen. ihre Leute ein bisschen resten, einfach ein bisschen Intensität rausnehmen und vermehrt Richtung Playoffs gucken. Bei LeBron kennen wir es insbesondere ganz speziell, der da mal seine Social Media Weeks macht, wo er einfach ja offline geht, wenn man so nennen kann, von seinen diversen Accounts und sich auf die Playoffs vorbereitet, so ein bisschen coastet. Ähnliche Phase ist es aktuell bei den Cavs. Ich will von dir gleich eigentlich erstmal wissen, ob du dir Sorgen machst, wenn ja, in welchem Maße. Die Cavs sind 5-7 im März. Das ist tatsächlich, Fun Fact, ein Win weniger als die spektakulär guten Brooklyn Nets geholt haben im März. Also die haben 6 Wins produziert. Seit dem All-Star-Game ist die ohnehin über die Saison nicht gute Defense der Cavs. Da sind sie 22. über die Season. Sind sie mittlerweile 29. Also absolut bottom of the pack, zweitschlechteste Defense der Liga seit dem All-Star-Game. Der gesamte Rekord ist nur noch der viertbeste der Liga, also da mussten sie die Rockets passieren lassen. Man redet immer wieder drüber, dass LeBron und sein Team den Schalter, den viel zitierten Schalter umlegen können, wenn denn Playoff-Time ist. Ist es für dich so simpel? Ist es wirklich einfach nur ein, wir haben aktuell keinen Bock, es ist uns egal, wir ja, schalten 3-4 Gänge runter, bereiten uns auf die Playoffs vor und dann auf einmal wird der Switch umgelegt und dann drehen wir wieder richtig los, oder ist da doch ein bisschen mehr im Argen?
Es sieht aktuell schon nicht so gut aus. Und wenn du mich so fragst, es wundert mich ein kleines bisschen, dass der Struggle jetzt schon so lange ist. Weil wir kennen das von den Cavs, wir kennen es auch damals von den Heat, dass es immer mal wieder Phasen gab. Dann macht irgendwie LeBron eine Aussage, die hat er auch wirklich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen getätigt. Und dann wird der Schalter eben umgelegt. Und aktuell sieht es halt nicht so aus, dass der Schalter unbedingt kommt. Wobei ich da eigentlich auch sagen muss, für mich steht und fällt halt wirklich alles mit LeBron. Und spannend ist halt, wenn man die Stats reinguckt, seit dem All-Star-Break, LeBron individuell offensiv, sensationell, wirklich. Also ist einer ja. Wirklich, was die Effizienz angeht, in der Phase einer der besten der NBA, lädt komplett durch, averaged fast ein Triple-Double mit 26 Punkten oder was auch immer und spielt sehr, sehr gut. Aber was man auch mal dazu sehen muss und was man halt nicht direkt im Boxscore sieht oder in den NBA.com-Stats, ich durfte mir ein paar Cavs-Spiele angucken und es war schon teilweise alarmierend. Also LeBron, das habe ich auch, dazu habe ich auch tatsächlich ein YouTube-Video gemacht, er war wirklich gerade damals in dem Spiel gegen Rockets, war so ein Beispiel, der ist sowas von im Scheiß drauf Regular-Season-Modus. Also er geht sehr selber nicht mit gutem Beispiel voran, der spielt eigentlich quasi keine Defense. Also du musst mal aktuell bei den Cavs-Spielen nur auf LeBron achten, wie der sich in den defensiven Possessions verhält, und das mit seinem Skill, mit seinem Talent ist schon alarmierend. Und wenn LeBron nun mal nicht auf diesem Niveau ist, sind die Cavs defensiv halt auch einfach kein gutes Team. Dann kannst du durch die Bank durchgehen, dann fangen wir bei einem Kyrie an, hören dann irgendwie bei einem Korver oder bei dem Channing Frye auf, und auch Tristan Thompson ist aktuell, auch bei dem Spiel in die Rockets, da war ich wirklich schockiert. Also wie der sich präsentiert hat gegen eine Frontline aus einem alternden Nene und einem Clint Capella, den er normalerweise wirklich wegschieben muss wie einen kleinen Jungen. Also das war auch nicht gut. Also sie sind aktuell wirklich mit einem LeBron, der sich keine Mühe gibt, defensiv ein schlechtes Team. Aber trotzdem mache ich mir wirklich Sorgen, nein, mal wieder nicht, weil ich der Meinung bin, dass zwar das nicht alle können, aber dass LeBron James den Schalter umlegen wird, und sobald ein LeBron James wirklich mit positivem Beispiel vorangeht, dann werden auch die anderen wieder mitmachen. Und so ist es halt immer ein bisschen schwierig mit den Aussagen, und da stelle ich mich auch nicht vor LeBron James und sage, dass seine Aussagen richtig sind. Du kannst wirklich nicht so ein Negativleader sein. Du kannst nicht selber keine Defense spielen und dir keine Mühe geben und keine Toughness zeigen und dann irgendwie halt wirklich deine komplette Truppe halt da outcallen. Das geht nicht. So, von daher funktioniert das auch gerade nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie es von der Teamchemie wirklich aussieht, ob es im Lockerroom wirklich so ein kleines bisschen Spannung da ist. Glaube ich fast eigentlich auch nicht. Von daher, also ich mache mir letztendlich, kurze Zusammenfassung zu wirklich einem langen Tag, mache ich mir keine Sorgen, aber es ist trotzdem schon minimal alarmierend, wie lange wir die Cavs jetzt schon so schlecht sehen.
Ja, sieht bei mir im Großen und Ganzen ähnlich aus. Vielleicht bin ich da minimal kritischer als so unterwegs, aber im Prinzip, dass LeBron diesen Schalter hat, das ist so. Also das kann man tatsächlich ja auch relativ simpel belegen anhand der letzten Jahre. Wie oft ist er 6 straight Finals Appearances, wie oft er den Osten in Folge gewonnen hat. Der hat diesen Schalter halt. Ich finde das Maß, in dem er insbesondere selber, aber auch das Team im Moment dysfunktional unterwegs ist, ein bisschen krass. Also, dass man ein bisschen Dampf rausnimmt, natürlich, dass man sich schon keine Verletzung riskiert, einfach, ja, ein bisschen auch Energy oder Energie, wir können auch mal deutsch bleiben, ein bisschen Energie einsparen möchte für eine lange Postseason, die kommen wird. Das ist absolut normal, das kann ich verstehen. Das sieht man bei den Warriors in ähnlicher Form. Die Spurs sind so mehr oder weniger die einzigen, die das nicht so richtig machen. Aber ansonsten ist das bei den Top-Teams ganz normal, dass sie es so krass machen, und auch er insbesondere so krass. Ich habe tatsächlich nur 2 Spiele über die volle Zeit gesehen in den letzten Wochen. Das waren die Rockets und das war auch das Spiel gegen die Nuggets. Und das war schon heftig. Also das ist schon eine Ansage. Gerade das Spiel gegen Denver war einfach so ein Defense, nö, mach ich nicht. Hab ich heute, ist irgendwie nicht vorgesehen, mach ich nicht. Einfach null, nada. Nicht mal so ein bisschen oder so ein bisschen Harden-mäßig, zumindest nochmal so zum Closeout gehen, sondern einfach, nö, ich spiele heute keine Defense. Heute passt mir das nicht in Kram, heute spiele ich ein bisschen Offense, Defense machen wir nicht. Und klar, der Rest des Rosters ist nun mal auch mit wenigen Ausnahmen individuell jetzt nicht gerade defensiv hochbegabt. Also die Cavs sind kein besonders gutes defensives Team. Rang 22, wie gesagt, über die Season ist nicht so besonders prall. Du hast einen Korver, der defensiv nicht so richtig viel bringt. Ein Channing Frye, ein Kevin Love, haben wir immer wieder drüber gesprochen, ist jetzt erst wieder da. Kyrie ist defensiv jetzt auch keine Koryphäe. Insofern, deine Top Guns sind defensiv nicht überragend. LeBron kann es sein, wenn er will. Im Moment will er offensichtlich nicht. Ja, dann bist du da halt schnell auf einmal irgendwie 29. Defense seit dem All-Star-Game. Jetzt kommen wieder diese ganzen Statistiken raus. Ich glaube, die Lakers waren 19. in Defensive Efficiency und sind Meister geworden. Und schlechter war noch nie ein Team. Ich glaube, da muss man jetzt irgendwie nicht auf Rang 19, 20, 21, was auch immer gucken. Die Cavs werden gute Defense spielen müssen, um eine Chance zu haben, gerade gegen das West-Team, was dann da rauskommt. Im Osten mache ich mir weiterhin keine Sorgen. Ja, es ist ein bisschen viel im Moment. Die Aussagen fand ich jetzt auch maximal unglücklich beziehungsweise unnötig. Also er weiß ja selber, dass er im Moment defensiv da einen relativ katastrophalen Job macht. Warum stelle ich mich ausgerechnet dann hin und werf's mehr oder weniger meinen Teammates vor? Fand ich ein bisschen seltsam. Der Lockerroom, der wird schon stabil sein. Also die wissen schon, was das gerade für eine Phase ist. Und wenn LeBron dann wieder, weiß ich nicht, Runde 1, Spiel 1 in den ersten 10 Minuten auf einmal wieder voll da ist, dann wird das beim Rest auch funktionieren. Also so ernsthafte Sorgen mache ich mir da tatsächlich auch nicht.
Nee, ja, bei LeBron ist es halt immer so ein bisschen das Ding. Also das ist halt diese passive-aggressive Art, die er da hat. Das ist dann so ein bisschen so ein impliziertes, ja komm, jetzt zeigt mir, dass ihr mich einfach mal durchtragen könnt, wirklich defensiv. Jetzt zeigt mir das einmal. Und das ist halt bisher nicht passiert. Das würde sich ein LeBron natürlich wünschen, dass die Cavs jetzt um ihn herum wirklich so reagieren und einfach da defensive Intensität, Toughness und so weiter zeigen, obwohl er die selber nicht zeigt. Also vielleicht ist da wieder so eine minimale Agenda mit drin, aber es ist einfach unnötig, darüber zu diskutieren. Das ist jetzt der große Punkt. Die Boston Celtics sind relativ heiß. Es ist wieder im Gespräch, ob sie eventuell den First Seed bekommen würden. Das ist halt das Ding. Wenn du mir jetzt sagst, die Playoffs gehen in 2 Tagen los und die Cavs dann legen zwar den Schalter um, mache ich mir dann vielleicht minimal Sorgen, dass es eng wird, die Serie? Ja, dann vielleicht, aber du musst dir überlegen, es ist noch so viel Zeit wirklich, bis dieses potenzielle Conference-Finals-Matchup dann sein könnte. Bis dahin sind die Cavs wieder eingespielt. Da spielen viele Faktoren mit ein. Ein Kevin Love fehlt, der eine sehr gute Saison gespielt hat und vor allen Dingen auch ein J.R. Smith wirklich, der aktuell noch extrem weit von dem Niveau entfernt ist, was sie halt wirklich auch von ihm brauchen. Der wird in den Playoffs ein wichtiger Mann sein. Das hat er in der letzten Saison gezeigt. Defensiv brauchen sie ihn und sie brauchen ihn natürlich auch offensiv, weil ein JR einfach mal über eine Phase heiß laufen kann. Sie haben jetzt zwar einen Kyle Korver, aber trotzdem, sie brauchen ihn einfach.
Wahrscheinlich wollen die Cavs einfach nur das Erstrundenaus bei den Miami Heat vermeiden. Vielleicht ist es dann tatsächlich
das
doch so.
Das kann auch sein.
Der Weg über Platz 2 ist vielleicht einfach ein Stückchen einfacher. Also tatsächlich, Fun Fact, ich würde behaupten, im Moment, wenn die Seedings denn so bleiben, wie wir es predikten und wie man es im Osten so langsam aber sicher vermuten kann, dann ist wahrscheinlich der Weg über Platz 2 tendenziell sogar ein bisschen einfacher, wenn du dann erstmal die Pacers und nicht die Heat hast. In der zweiten Runde finde ich die Wizards auch eher etwas dankbarer als Raptors, die alle Mann beieinander haben, sollte Kyle Lowry wieder da sein. Also im Zweifel, wir haben es immer wieder gesagt, der Seed im Osten ist scheißegal für die Cavs. Die sind der maximale Favorit, da in die Finals zu kommen. Ob es dann gegen das West-Team, welches auch immer es ist, reicht, ja, muss man dann sehen. Aber es ist tatsächlich mal wieder so ein bisschen das Suchen nach Themen. Wir haben irgendwie Ende März. Ja, die Cavs haben Struggle, dann lass uns doch darüber mal sprechen. Ich glaube, viel mehr ist es tatsächlich nicht.
Ja, wer ist denn dein MVP? Und jetzt fangen wir doch mal an, so Rookie of the Year.
Ach
und
du
so.
Scheiße.
Nee, aber
auf gar keinen Fall.
Aktuell ist es noch so ein bisschen unnötig. Es wäre jetzt der Klassiker, damit anzufangen. Aber mal gucken, also vielleicht, man muss es ja natürlich immer aus taktischen Gründen ein bisschen früher machen, um euch noch irgendwie den Mehrwert bieten zu können, dass ihr nicht schon von 700 anderen Leuten es gehört habt. Von daher, vielleicht tatsächlich in der nächsten Episode. Könnte es sein, dass wir unsere Awards auf jeden Fall küren werden. Freue ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen drauf. Wird es natürlich wieder jede Menge Kontroverse gehen.
Oh, ja.
Ansonsten gehen wir mal kurz im Westen, springen wir mal rüber und reden da mal über den Top Seed. Und auch wenn man vielleicht noch kein absolutes Lock dahinter setzen kann, kann man vielleicht so ein Löckchen dahinter setzen, dass die Golden State Warriors ist jetzt
das
doch...
Das möchte ich etablieren,
Löckchen. Das ist ganz geil, ne? Ja, ist mir auch gerade gekommen. Dass sie jetzt doch den First Seed wirklich halten konnten, die Spurs. Natürlich auch so ein kleines bisschen von diesen Mini-Verletzungen von der Aldridge-Geschichte, die natürlich glücklicherweise jetzt positiv ausgegangen ist mit seinen Herzrhythmusstörungen, dass er da nicht länger ausfällt. Werden sie es jetzt, glaube ich, nicht schaffen. Ich glaube, sie sind 2,5 Spiele hinten. Klar, sie spielen irgendwie noch gegeneinander, aber es sieht schon aktuell jetzt natürlich nicht so aus, weil wir bei Golden State Warriors einfach mal wieder den Shooting-Faktor gesehen haben. Wir haben gesehen, wie schlecht sie sein können, wenn die Dreier einfach nicht fallen, und wir sehen aktuell, wie gut sie sein können, wenn sie doch fallen. Und dann brauchen sie tatsächlich auch keinen Kevin Durant. Die Stats sind spektakulär, wir haben oft drüber geredet, über die Shooting-Slump von Thompson, von Curry, und jetzt sind sie einfach mal wieder heiß gelaufen. In den letzten Spielen sind die beiden 48 aus 96, da muss man kein Mathe Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass das 50% sind von draußen. Und wenn die beiden wirklich so bomben, dann ist das spektakulär. Und man hat auch gesehen, Draymond Green kommt wieder besser rein, was da wirklich auch spektakulär ist. Der Junge struggelt gerade wirklich, also der trifft 32% seiner Würfe in den letzten 5 Spielen, hat aber trotzdem mit riesem Abstand das beste Plus-Minus über die Phase wirklich der 5 Spiele, weil er einfach wieder diesen großen Impact hat, viel den Ball in der Hand hat, eigentlich wieder genau diese Rolle spielt, die er auch schon bei dem Championship-Run wirklich gespielt hat. Von daher, die Warriors rollen, man muss sich aktuell auch bei denen, glaube ich, keine Sorgen machen und ja, sie werden genug Zeit haben, bis Kevin Durant wieder da ist.
Das ist eben die ganz große Frage, werden sie das? Also im Moment lesen sich die Berichte ganz gut, dass er gut im Zeitplan ist, was seine Recovery angeht und noch ein paar Regular-Season-Spiele anscheinend tatsächlich bekommen könnte mit seinem Körper wieder zurück auf den Platz. Das wäre für mich tatsächlich sehr, sehr wertvoll und nicht unwichtig für die Warriors. Also klar, jetzt im Moment sind sie wieder am Rollen. Ich gehe auch davon aus, dass sie den First Seed behalten werden. Vermutlich 2 Spiele sind es vor den Spurs. Haben noch, glaube ich, 2 direkte Duelle sogar. Ich glaube jetzt nicht, dass sie beide verlieren. Im Moment läuft's wieder gut. Draymond Green macht wieder das, ja, was er das letzte Jahr beziehungsweise die letzten 2, 3 Jahre gemacht hat. Wenn die beiden Splash Brothers treffen und das in dem Volumen und in der Effizienz, dann ist das nach wie vor ein überragend gutes Team. Insofern nicht so wahnsinnig erstaunlich, dass sie da den Schalter umlegen konnten. Ich glaube schon, dass es nicht unwichtig sein wird, wie schnell du Kevin Durant zurückbekommst. Er selber ist in den letzten Jahren jemand gewesen, der relativ gut von einer Verletzung zurückkam, der da nicht lange gebraucht hat, aber nur ist eine Verletzung auch nicht wie die andere. Und wir sehen im Moment, dass sie einfach ein völlig anderes Team sind, wenn er dabei ist. Sie spielen anders, gerade Draymond Green spielt anders, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber ich glaube schon, dass sie da am Anfang erstmal wieder so eine kleine Adjustment-Phase brauchen werden von ein paar Spielen. Und da wäre es schon ganz schön, wenn das nicht gerade eine erste Runde gegen wen auch immer ist. Ob es dann die Blazers sind oder die Nuggets oder wenn es blöd läuft und sie doch nur Zweiter werden, irgendwie in der ersten Runde potenziell gegen Memphis oder OKC. Wäre uncool, wenn das so wirklich die ersten echten Spiele mit Kevin Durant in voller Montur wieder sind. Insofern drücke ich alle Daumen, dass er vorher zurückkommt, vielleicht 4, 5 Spiele noch kriegen kann und sie dann mehr oder weniger so, wie sie den Großteil der Saison gespielt haben, wirklich in die Playoffs starten können, frisch, einigermaßen gesund und munter. Dann mache ich mir um die Warriors keine Sorgen. Sollte das länger dauern? Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie in der ersten Runde rausgehen, egal gegen wen. Aber es wäre schon eine Spur schwieriger, wenn du Durant auf einmal in den Playoffs integrieren musst. Das ist selbst für so ein Team wie die Warriors dann irgendwie ein bisschen ungeil.
Ja, sprichst du einen wichtigen Punkt an für mich auf jeden Fall, weil das sehe ich absolut genauso, weil das ist eigentlich der einzig große Takeaway, den man jetzt da mitnehmen muss. Es ist einfach für so ein Team, was so gut eingespielt ist und so einen guten Trainer auch hat, ist es trotzdem einfach eine Riesenaufgabe, so ein bisschen halt geschuldet durch einen Spieler, den Spielstil zu ändern. Und ich sehe es auch genauso, diesen Effekt wird man auch wieder, den Rebound-Effekt wird man auch mit einem Kevin Durant wieder haben. Und da ist dann halt die Frage, ob du es in einer Phase bekommst, wo du es dir wirklich leisten kannst. Aber selbst in der ersten Runde, und da werden wir, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen drauf kommen, in dem Rennen im Westen, es sieht aktuell leider aus meiner Perspektive so aus, ob die Blazers gute Chancen hätten. Und dann hast du auf einmal ein Matchup gegen junge, hungrige Blazers, die mit Selbstbewusstsein sagen, hey, wir waren im letzten Jahr in den Conference Semifinals. So, wir machen jetzt einfach mal was. Und dann steht es vielleicht einfach mal kurz 1-1. Dann bringst du Kevin Durant zurück und dann vielleicht, ja, hakt es wieder ein kleines bisschen. Also so ein kleines bisschen Spannung ist da mit drin. Also anders sieht's für mich nach wie vor aus, wenn es die Denver Nuggets sind. Kann ich mir einfach wirklich absolut nicht vorstellen, dass das irgendwie reichen sollte. Da sind sie defensiv einfach zu schlecht. Was für die Blazers auch so gilt, aber die haben einfach noch ein bisschen mehr Firepower und können halt gegenschießen.
Ja, also ehrliche Spannung sehe ich da nicht. Ich würde den Blazers tatsächlich wieder zutrauen, irgendwie 1-2 Spiele zu holen, sollte es bei den Warriors noch ein bisschen Struggle mit Kevin Durant sein. Ich gehe nicht davon aus, den kannst du nicht so Plug-and-Play-mäßig einfach reinwerfen und sagen, jetzt spielen wir wieder wie diese Juggernaut, die wir halt monatelang waren und ballern einfach mal wen auch immer, ob es dann die Blazers sind, aus der Halle. Das glaube ich nicht, das würde ein bisschen brauchen. Es ist nun mal einer der besten Spieler der Welt, den du da reinsteckst, der natürlich dein Spiel mehr oder weniger auf den Kopf stellt. Also sie spielen einfach völlig anders, wenn er dabei ist. Wenn alles klickt, dann spielen sie besser, wenn er dabei ist, aber da muss halt auch alles klicken. Das sind dann wieder diese Feinheiten, die dann irgendwie laufen müssen. Insofern glaube ich, dass ihnen langfristig diese Verletzung wehtun wird. Das wird man in den Playoffs sehen. Ich glaube nicht, dass wir diese absolut geölte Maschine sehen, die wir zwischenzeitlich mal für 2, 3 Wochen gesehen haben. Das kann eigentlich nicht so einfach gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich genau die Phase gewesen, in der sie gerne ein bisschen experimentiert hätten, wenn er sich denn nicht verletzt hätte. Vielleicht das viel zitierte Steph KD Pick and Roll ein bisschen mehr auspacken. Wirklich ganz, ganz gezielt schauen, wie wollen wir uns in den Playoffs aufstellen? Was sind dann die Sets? Was ist in der absoluten Crunch-Time das, was wir spielen wollen? Das können sie im Moment nicht machen. Also ich glaube schon, dass wir in den Playoffs wieder Momente sehen werden, wo nicht so ganz klar ist, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Was ist jetzt eigentlich unser Set? Was ist unser Go-To-Move? So ein bisschen ähnlich, wie wir es zu Anfang der Saison gesehen haben, als KD dann irgendwie Isolations spielt, Top of the Key und dann irgendwie so ein Contested-Dreier bombt, weil irgendwie nicht so ganz klar ist, was machen wir jetzt eigentlich? Solche Momente, denke ich, werden wir sehen. Hoffentlich zu Beginn der Playoffs. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass sie auch Portland, sollten sie es denn werden, relativ klar und einfach schlagen werden. Aber die Blazers sind für mich auch hier so das zweite Randthema, über das ich nochmal kurz gesprochen hätte. Ich habe mich ja vor Wochen festgelegt, dass ich glaube, dass sie es auf 8 machen, dass ich es nicht möchte und nicht will. Im Moment machen sie einen sehr, sehr guten Lauf. 7-3 aus den letzten 10, seit Jusuf Nurkić da ist. Eine Jesusgleiche Erscheinung. Läuft's bei den Blazers. Also Lillard ist absolut on fire, vielleicht der heißeste Spieler der Liga aktuell. Portland läuft gut, das Pick and Roll mit Nurkić läuft gut. CJ McCollum macht das, was er immer macht. Also da sieht's tatsächlich einfach ganz gut aus im Moment. Und dann ist das schon ein Team, was ein bisschen eklig sein kann, klar. Also ich meine, Lillard ist so das Nächste an Curry, was wir so haben. Kann halt von überall bomben, kann von überall schießen, kann dir 50 reinknallen in der Nacht. Das haben halt irgendwie die Nuggets meinetwegen nicht. Das hat auch Memphis nicht. Also die anderen Teams da unten haben niemanden, wo du sagen kannst, der kann dir jetzt mal über eine Serie irgendwie 40 Punkte reindrücken. Damian Lillard kann das theoretisch. Ob er es schafft, ist eine andere Frage. Aber die sehen schon gut aus. Ist es Nurkić? Ist einfach Jusuf Nurkić der Grund für den Upswing der Blazers?
Ja, also ein gewisser Prozentanteil gehört ihm da definitiv, der ist auch nicht allzu klein, aber letztendlich ist es dann schon doch das, was ich ihnen ja zugestanden habe, auch in unserem letzten Podcast, ist es einfach dieser Star-Faktor und den sehen wir gerade bei Damian Lillard, der lädt halt komplett durch, also seit dem All-Star-Break 31 Punkte, 50% aus dem Feld und das haben halt wenige Teams da, die da ansonsten noch im Rennen sind, wirklich ein Spieler, der dich über so einen längeren Stretch wirklich komplett tragen kann, das ist auch ein Nikola Jokic jetzt noch nicht und das haben sie halt wirklich in Damian Lillard und haben daneben noch einen CJ McCollum, der auch jederzeit heiß laufen kann und auch ein absoluter Clutch-Player ist. Also von daher, es sieht aktuell gut aus. Ich find's extrem spannend, weil die verbleibenden Schedules sind sehr unterschiedlich, beide nicht ganz leicht. Also man kann ja jetzt sagen, es ist im Prinzip so ein Two-Man-Race. Ich könnte gleich vielleicht noch einen kleinen Case für die Pelicans machen, die auch einen sehr, sehr interessanten Schedule haben, ja auch so ein bisschen besser reinkommen. Und wenn du jetzt sagst, Davis und Cousins, halt auch dieser Star-Faktor, die laufen nochmal komplett heiß, könnten die da eventuell mit reinrutschen. Meine Timberwolves sind leider raus, die Mavs sind irgendwie noch drin, sind ja auch eigentlich noch vor den Pelicans, aber ich sehe sie persönlich raus. Aber ich finde es halt spannend, weil theoretisch, du guckst zu den Nuggets, die haben an sich nicht unbedingt viele Top-Teams, gegen die sie spielen. Die spielen zweimal gegen OKC, einmal gegen die Rockets, zwei Spiele davon auch so ein bisschen in der Phase, wo es vielleicht für die OKC und die Rockets nicht mehr um so viel geht. Und sie haben aber eigentlich fast keinen so klassischen Blowout-Kandidaten. Also sie spielen eigentlich nur gegen so Fringe-Playoff-Teams und das wird halt richtig eng, weil es eigentlich gegen fast jedes Team geht es darum was. Und dann guckst du zu den Blazers, die einerseits einen extrem schweren Schedule haben, wenn du dir nur mal die Teams reinziehst. Sie spielen zweimal gegen die Jazz, einmal gegen die Spurs, einmal gegen die Rockets. Dann haben sie das direkte Duell gegen die Nuggets und dann auch noch dreimal gegen die Wolves. Also meine Wolves können das Ding entscheiden. Also da hoffe ich natürlich drauf, dass sie sich da eventuell zwei von schnappen könnten. Aber es sind halt also fast alles Heimspiele. Von daher, ja, sieht aktuell gut aus für die Blazers. Sie sind heiß. Was sagt ihr denn im Bauchgefühl gerade?
Ja, mein Bauchgefühl hat ja wochenlang Portland gesagt, immer so ein bisschen mit, ich wünsche es mir eigentlich nicht, aber ich gehe davon aus und das sagt's auch weiterhin. Also die sind gut genug, um da irgendwie auf Platz 8 einzulaufen. Die spielen beide, da nehmen sie sich nichts. Katastrophale Defense. Bei Portland sieht sie immer noch ein bisschen schlimmer aus, aber die von Denver ist, glaube ich, statistisch sogar schlechter. Also das ist insgesamt ja zwei offensiv interessante Teams, die defensiv wenig bis gar nichts zu bieten haben. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Portland das am Ende macht. Schedule ist halt immer wieder so ein bisschen die Sache. Diese Fringe-Playoff-Teams, die sind halt scheiße, die willst du halt nicht spielen hinten. Du willst entweder irgendwie die Suns, Lakers, wenn es irgendwie geht, die Kings vielleicht, oder die Top-Teams. Ganz ehrlich, ich spiele lieber gegen die Spurs und Rockets in der letzten Woche, als gegen meinetwegen die Jazz oder Thunder. Die haben da einfach noch mehr, um das es geht. Die Spurs sind jetzt nicht das Team, was auf einmal völlig auf alles scheißt, aber da fehlen dann halt so 5-10%. Die schlägst du eher mal als so ein Team, was da meinetwegen um den vierten Seed im Westen kämpft. Das ist dann halt ungeil hinten raus. Also ich wünsche mir die Nuggets. Ich fand gerade das Spiel gegen die Cavs super geil anzusehen. Das ist einfach ein spannendes Team. Mit Nikola Jokic, der macht, was er macht. Mit einem Gary Harris, der mal sneaky Borderline-MVP ist. Also der Junge ist vollkommen am Zünden. Ich habe ihn in zwei Fantasy-Ligen. Gottgleiche Figur. Der ist wirklich komplett am Durchdrehen. Dann hast du deine paar Veterans, die machen, was sie müssen. Jameer Nelson, der einfach auf einmal wieder im Jungbrunnen gelandet ist, offensichtlich. Hast einen Gallo, hast einen Wilson Chandler, auch wenn die immer mal verletzt sind. Ist für mich ein geiles Team. Würde ich lieber sehen. Allerdings muss ich auch fairerweise mittlerweile sagen, diese optische Ähnlichkeit zwischen mir und Jusuf Nurkić, mir wird sie immer wieder präsentiert, sie wird immer offensichtlicher für mich. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt auf einmal für Portland route, aber der Junge hat auf jeden Fall, der hat ein bisschen Credit bei mir mittlerweile. Seit er da ist, 9-4 seit dem All-Star-Game, Nurkić an sich 5. in Screen-Assist seit dem All-Star-Game, finde ich immer einen unterbewerteten Faktor tatsächlich. Das Pick-and-Roll mit den Guards funktioniert mit ihm einfach gut. Und wenn das weiterhin ja ein effizienter Move sein kann, mit McCollum und Lillard und ihm Pick and Roll zu spielen, dann sind sie schon ein Team, was nicht so richtig scheiße ist, wie ich sie wochenlang fand. Also wenn ich tippen muss, Blazers, mein Herz ist nach wie vor in Denver, aber ich fürchte, das machen die Blazers.
Ich finde es erstmal persönlich schön, dass du den Turnaround bekommen hast mit Jusuf Nurkic, mit dem Vergleich. Am Anfang weiß ich ja noch, da warst du noch so, boah, was? Nee, und ich meinte schon direkt so, Alter, da kannst du dich echt schlimmer treffen mit dem NBA-Vergleich, weil der sieht ja jetzt nicht schlecht aus, der Kerl. Dir fehlen halt 30 Zentimeter, das ist so ein bisschen die Thematik.
Ja,
aber
ihm fehlt ein bisschen Bart.
Ja, von daher, es geht schon ganz gut auf. Finde ich auch charmant und ich finde einfach auch seine Rolle auch charmant. Und das ist mal wieder ein interessanter Faktor. Ich bin mal gespannt, ob er das wirklich aufrechterhalten kann, wie es vor allen Dingen dann auch in der zweiten Saison aussieht. Und wenn er so weitermacht, dann kriegt er halt echt einen fetten Vertrag, ne? Und dann wird das wieder so ein Trade sein, da guckt man in 3 Jahren drauf und denkt sich dann vielleicht so, was zur Hölle haben die Nuggets da gemacht? Obwohl man jetzt ja aus aktuellem Blick sagen muss, ja, mussten sie halt machen und gibt's halt also nichts anderes. Das ist halt manchmal einfach der Fall. Manchmal hast du einfach keinen Platz für einen Spieler und musst ihn halt laufen lassen und ihm die Chance geben. Hat er genutzt, ist auch eine schöne Story.
Ja, richtig. Was haben wir sonst noch? Ich glaube, im Westen gibt es noch so ein bisschen das vermeintlich spannende Rennen um Platz 4, 5, 6. Mittlerweile, eigentlich war ich mir relativ sicher, dass die Jazz das machen. 1,5 Spiele haben sie noch vor den Clippers, die halt einen brutal einfachen Schedule hinten raus haben. Aber wenn du dann gegen die Mavs verlierst, dann kannst du dich halt am Ende auch nicht beklagen, wenn es kein Homecourt wird. Also die beiden vermutlich werden sich in der Serie sehen, in welchem Ceiling auch immer. Ich glaube eigentlich nicht, dass OKC da vorbeirauscht. Oder meinst du, Westbrook macht hinten raus nochmal so einen kranken Triple-Double-Rekord-Push und vielleicht wird es dann doch OKC an 5, dann hättest du Utah OKC und hättest die Clippers gegen die Rockets. Also, ich weiß es nicht so genau. Also wer hat da für dich aus dem Trio die Nase vorn?
Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt tatsächlich so bleibt. Also ich würde mich freuen für Westbrook, wenn er es irgendwie schafft, noch einen Platz höher zu rücken, was für ihn individuell natürlich extrem wichtig sein wird. Also für viele Voter wird es einen Unterschied machen, ob er Sechster ist, ob er Fünfter ist. Homecourt ist zwar theoretisch noch möglich, wird es aber definitiv nicht werden. Und von daher muss man da ein bisschen gucken. Ansonsten finde ich auch, kann es so bleiben tatsächlich, weil das einfach die spannendsten Playoff-Serien wäre. Wir wollen alle Harden gegen Westbrook sehen. Ich finde Clippers gegen Jazz auch sehr, sehr spannend. Da will ich dich gleich übrigens mal fragen oder frage ich dich einfach mal direkt. Gibt's für dich da wirklich, also ich gehe mal davon aus, die Jazz sind für dich der Favorit?
Jein, also ich finde es eine schwierige Geschichte. Ich kenne natürlich den statistischen Hintergrund, dass ich glaube, der Sieg der Jazz gegen die Clippers vor, was waren es, 1,5 Wochen, irgendwie der erste in den letzten 15, 16 Spielen war. Die haben überhaupt kein Land gesehen gegen die Clippers. Natürlich ist wieder so ein bisschen die Frage, die Jazz haben halt ewig keine Playoffs gespielt. Wie kommen sie damit klar? Können sie ihren Stiefel einfach weiter so runterspielen? Oder gibt es da wirklich ein bisschen Nervosität? Sie haben sich sau schwer getan gegen die Clippers zuletzt, die mich selber aber auch ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht überzeugen. J.J. Redick wurde da ein paar Mal zitiert mit schon fragwürdigen Aussagen, beziehungsweise nicht seine Aussagen waren fragwürdig, sondern das, was dahinter steht, dass er meinte, das Einzige, worauf man sich bei uns im Moment verlassen kann, ist, dass wir katastrophale Defense spielen, also sinngemäß, das war jetzt irgendwie mehr oder weniger quote-unquote. Also da läuft nicht so ewig viel zusammen. Eigentlich würde ich sagen, also die Jazz sind für mich so ein bisschen in der Tiefe vielleicht das bessere, interessantere Team.
Aber Tiefe in den Playoffs ist halt immer so eine Sache, ne?
Eben, Tiefe in den Playoffs hilft halt nicht wirklich, genau. Also da wird die Rotation kleiner und dass die Clippers, wenn sie dann alle Mann beieinander haben, nach wie vor eine der besten Starting Fives der Liga haben, ist trotz ihres Struggles gerade so. Die Clippers sind halt kein so richtig dankbares Matchup für die Jazz. Also was die Jazz ja oft wahnsinnig gut macht, ist, dass sie Pace rausnehmen, dass sie wirklich viel im Setplay unterwegs sind. Das kannst du gehen, damit tust du den Clippers nicht weh. Also damit tust du vielleicht Teams wie den Rockets weh. Also ich würde als Jazz-Sympathisant lieber gegen die Rockets spielen als gegen die Clippers. Ich glaube, das Matchup ist schöner, da können sie ihnen mehr wehtun mit ihrem etwas langsameren Stil, mit dem etwas, ich sag mal, gepflegteren und kontrollierteren Spiel. Und
vor allem
damit
mit Rudy.
Den Clippers, ja eben.
Muss damit ja mal das individuelle Matchup nicht vergleichen. Weh. So muss er gegen DeAndre Jordan bangen. Ich sehe natürlich da auch Rudy Gobert stärker und dass er vielleicht die Nase vorn hat, aber trotzdem egalisiert sich das einigermaßen. Und bei den Rockets hättest du dann echt einen Capella, der da einfach nicht mithalten kann und Nene, der einfach mal wirklich dem 50 cm Länge fehlen. Also was das angeht, gerade für den Rudy-Faktor, wären natürlich die Rockets mit Abstand das bessere Matchup.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also tatsächlich das, was die Jazz für mich wahnsinnig gut macht, damit tust du LA nicht unbedingt weh. Wenn du mir jetzt sagst, dass Chris Paul wirklich mal wieder seinen aggressiven Scoring-Mode Chris Paul anwirft in den Playoffs, dann sind die Clippers für mich sowieso ein Team, was es locker das Potenzial hat, die Conference Finals zu spielen, die ich dann nach wie vor gegen die meisten Teams wahrscheinlich vorne sehen würde in der Serie. Ob er den jetzt auf einmal wieder ausgraben kann, ist halt die Frage. Also insgesamt läuft nicht so ewig viel zusammen bei den Clippers. Also es wird für mich eine sauspannende Serie. Ich glaube nicht, dass es ein Walkover in die eine oder andere Richtung werden würde. Vermutlich potenziell 6-7 Spiele. Mein Herz geht natürlich mit Utah, ist keine Frage. Aber wenn ich Geld setzen muss, boah, vielleicht entscheidet da am Ende tatsächlich Homecourt. Also vielleicht ist das so simpel, wie es ist. Die beiden Teams fast gleich gut. Vielleicht hat der Fourth Seed dann irgendwie die Nase vorn. Ich hoffe, dass es Utah ist. Also ich will sie in die Playoffs sehen. Ich will, dass sie eine Runde gewinnen. Ich will sie auch am liebsten 2 Runden gewinnen sehen. Ich will einfach, dass sie den Credit bekommen, den sie in meiner Sicht oder aus meiner Sicht verdient haben.
Ja, ich würde eigentlich tatsächlich auch ganz stumpf gehen und sagen, für mich ist das Team Favorit, was Homecourt hat, wirklich. Also ich würde, wenn die Clippers tatsächlich Homecourt haben, würde ich da auch nicht so weit gehen zu sagen, dass die Jazz da trotzdem noch Favorit sein können, weil man echt nicht vergessen darf, die Clippers waren am Anfang der Saison das mit Abstand beste Team der Liga, als sie am Klicken waren, als alle gesund waren, alle topfit waren. Und man muss ja irgendwie von einem Szenario sprechen, in dem das einfach nochmal passiert, wenn wirklich alle heiß laufen, weil es sieht aktuell wieder besser aus, aber auch da sind die Clippers aktuell noch weit wirklich von ihrer Ceiling entfernt. Und wenn wir Ceiling sprechen, da ist die Ceiling der Clippers höher als die der Jazz. Keine Frage, das ist ja, auf jeden Fall so. Es ist die Frage, ob sie abrufen können, aber andererseits auch die Frage, was die Jazz wirklich liefern können. Weil wenn man da mal vergleicht, es wird halt eine spannende Serie für unseren Gordon Hayward. Und da bin ich auch mal in unserer Gruppe entspannt, gespannt, wenn es wirklich spannend wird. Also stell dir halt mal Clutch-Situation vor, da haben die Clippers einfach verdammt nochmal Chris Paul. Und wir können uns an, natürlich, die Clippers hatten schon viele Collapses, aber erinnern wir uns alleine schon mal an die Serie gegen die Spurs zurück, als sie eigentlich schon raus waren und sich Chris Paul einfach den Ball genommen hat und geliefert hat ohne Ende. Und diesen Faktor hast du da. Und wer ist das bei den Jazz? Natürlich ist das Gordon Hayward. Ich glaube, wir trauen es ihm auch beide zu, dass er da liefern kann. Aber es wird trotzdem spannend, als junger Mann, der zum ersten Mal in den Playoffs da wirklich jetzt eine richtige Rolle spielt, ob er da wirklich liefern kann.
Ja, das ist eben immer wieder das Thema, dieses Blessing in Disguise. Es ist irgendwie, ist dieses relativ flach hierarchiemäßig aufgebaute System der Jazz, wo mehr oder weniger jeder am Ende in den entscheidenden Phasen irgendwie liefern kann, sein Play spielen kann. Es kann ein Hayward sein, es kann auch ein George Hill sein, es kann auch in irgendeiner Art und Weise
vielleicht lädt Joe Johnson nochmal durch.
Vielleicht lädt Joe Johnson durch, vielleicht nimmt Joe Ingles einen Clutch 3. Also die sind natürlich ein Team, was es auf relativ breite Schultern verteilt. Das kann ein Vorteil sein, weil du nicht so wahnsinnig leicht berechenbar bist. Das Negativbeispiel sind so ein bisschen die Hawks von vor ein paar Jahren, die ähnlich aufgebaut waren, wo man dann gesehen hat, dann wird's schwer. Dann wird's auf einmal in der absoluten Crunch-Time, Game on the Line in den Playoffs, da brauchst du oft den einen Mann, der das Play macht. Der muss ja nicht am Ende den Wurf nehmen, aber der muss Verantwortung übernehmen, der muss vorne weggehen. Bei den Hawks wusste man nie wirklich, wer ist es? Ist es Horford? Ist es Millsap? Ist es Jeff Teague? Damals noch, es war immer so ein bisschen unklar. Und es hat ihnen nicht zwingend gut getan in den ganz wichtigen Momenten. Da ist schon ein bisschen die Gefahr bei den Jazz, dass das da ähnlich abläuft. Ich hoffe einfach, dass Hayward mit so ein bisschen, ja, einem selbstbewussteren, aggressiveren Selbstverständnis da rangeht und sagt, wenn's hart auf hart kommt, gib mir den Ball. Ich regel das und dann schauen wir mal, wie weit ich uns tragen kann. Also ich traue es ihm zu, absolut. Ich glaube auch, dass er diese Attitüde immer mehr mitbringt. Ähnlich wie so ein Jimmy Butler die Transition gemacht hat, bei dem war es ähnlich. Der war auch nie der Typ, der es dann am Ende zu entscheiden hatte. Jetzt ist er es ganz klar und geht gut auf in der Rolle. Das traue ich Hayward schon auch zu. Aber klar, wenn du das Thema Ceiling ansprichst, wenn die Clippers das abrufen, was sie können, absolut am Limit, dann sind sie das bessere Team. Dann sind sie für mich auch wahrscheinlich das zweitbeste Team im Westen, mindestens das drittbeste, vielleicht sogar die Nase vor den Spurs in der Playoff-Serie. Ja, die Frage ist, schaffen die Jazz, ist sie davon ein bisschen wegzuhalten und selber relativ nah am Limit zu spielen? Dann, glaube ich, gehen sie da durch. Wenn nicht, wird's schwer, weil Chris Paul ist halt der Typ, der kriegt dann den Ball und dann ist für alle mal klar, was passiert. Das haben die Jazz halt so nicht.
Ja, und Chris Paul einfach der einzige Mensch ist in der NBA, der einfach konstant unter seinen Möglichkeiten mehr oder weniger mit Absicht spielt und halt wirklich auch ähnlich wie LeBron halt wirklich nochmal einen Schalter hat, dass er einfach nochmal ein paar Assists mehr auflegt, vor allen Dingen einige mehr Punkte auflegt und einfach Klatschsituation da ist. Von daher wird's spannend. Kurze Nebenfrage, hat Rudy Gobert jetzt vor allen Dingen auch mit den letzten Leistungen für dich einen Lock hinter First Team All-NBA Center gemacht?
Ja, also jein, im Sinne von, ich finde, er sollte es gemacht haben, also ein Löckchen vielleicht, aus meiner Sicht muss es ein Lock sein, ob es bei den Votern dann tatsächlich ein Lock ist, da tue ich mich noch so ein bisschen schwer mit. Ich glaube, es wird vermehrt registriert, was der Junge leistet, jetzt das Game letzte Nacht oder vorletzte Nacht tut natürlich nochmal ganz gut, wirklich eins, wo man auf einmal ligaweit über Rudy Gobert redet, die Stats gehen rum, ist der Mann Defensive Player of the Year, also mindestens Zweiter sollte er sein dieses Jahr, das Ding kannst du ihm auch geben, wenn du möchtest, also das ist auch nochmal so ein Rennen, da werden wir natürlich auch im nächsten Podcast, schätze ich mal, nochmal drüber diskutieren. Also der gehört für mich, der ist der beste Center der Liga aktuell, wenn du die rein, also wenn du wirklich Center betitelst und nicht irgendwie Draymond Green meinetwegen damit reinzählst, dann ist Gobert da derjenige, der für mich aktuell die Nase vorn hat, gehört für mich ins First Team. Na, ich weiß nicht, ob es reicht, also ob es tatsächlich dann vom Voting her so ausgeht. Ich hoffe es, ich wünsche es ihm, nachdem er das All-Star-Game verpasst hat. Also das ist im Nachhinein eigentlich auch echt eine Schande. Es war nun mal so, leider Gottes, aber für mich gehört er rein, ja.
Für mich ist es auch so und tatsächlich auch deutlich. Also wenn man überlegt, ich glaube, wir hatten ja mal ganz früh oder mal so zur Hälfte hatten wir mal irgendwie unsere Awards verteilt. Damals war es, glaube ich, noch Marcus Saul bei uns beiden, First Team All-NBA. Ja, ja. Und da hat er dann doch einfach zu viel jetzt wirklich lassen müssen. Also da ist zu viel Abstand dahinter. Für ihn wird es allgemein eng, ob er überhaupt reinkommt, muss man mal sagen. Verdient hätte er es trotzdem, würde ich sagen. Wird aber spannend. Aber du kannst für mich keinen ernsthaften Case dafür machen, dass du irgendwie anstatt einen Gobert dann doch wieder mit Cousins oder mit Davis anfängst. Also das geht für mich einfach nicht. Von daher, der Junge hat verdient, ist auch ein kleiner Spoiler, aber Defensive Player of the Year hat er meiner Meinung nach auch verdient. Der Junge hat sich's verdient, hat eine riesige Saison gespielt, könnte auch der Most Improved Player sein, also gib einfach Rudy Gobert fast jeden Award, da machst du viel richtig mit.
Tatsächlich, dieses Jahr macht man da eine Menge mit richtig.
Ja, das ist doch sehr schön. Ansonsten wollte ich nochmal kurz vorstellen, wirklich, was ich spannend finde. Auch nochmal zum Thema, das war ja die ganze Diskussion auch mit DNP Rest und so weiter. Da kommt ja auch immer wieder das Thema auf, dass Schedules auch einfach ein kleines bisschen komisch sind. Und was ich halt wirklich persönlich auch geil finde und was natürlich absolut das Zündlein an der Waage sein wird. Wir haben von den Pelicans gesprochen, wir haben von den Nuggets gesprochen. Die spielen jetzt tatsächlich noch dreimal gegeneinander. Die Pelicans spielen noch dreimal gegen die Nuggets, unter anderem auch wirklich zweimal innerhalb von 4 Tagen. Und natürlich könnte das absolut vorentscheidend sein und könnte auch wirklich ein Risikofaktor für die Nuggets sein, dass sie da eventuell doch noch rausfliegen, weil wenn du da halt 2 Nächte erwischt, DeMarcus Cousins in Topform, vor allen Dingen er sieht ja auch in letzter Zeit ein bisschen besser auf und Davis spielt eh gut, dann wird das nochmal eng, aber ist schon irgendwie auch ein bisschen eigenartig, oder?
Ja, ist maximal eigenartig. Also ich habe ja letztens, als wir, ich glaube vorletzte Episode, auch ums Playoff Race in beiden Conferences gesprochen haben, mir viele, viele Schedules sehr detailliert angeguckt. Es ist hinten raus, sind hier und da einfach ein paar extrem seltsame Aktionen dabei. Ich glaube, keiner von uns kann irgendwie, ich sag mal, intellektuell nachempfinden, wie unfassbar schwer es sein muss, so ein Schedule zu bauen, was du da alles beachten musst. Nicht nur, dass es 30 Teams sind, sondern du musst die Roadtrips beachten, du musst die Reisezeiten beachten, du musst die Back-to-Backs beachten, die 3-Games-in-4-Nights-Geschichten beachten. Da muss er einigermaßen ausgependelt sein, was tatsächlich die Schwierigkeit, wenn man so will, angeht. Da kommst du halt hinten raus, dann kommst du irgendwo an eine Grenze und dann passiert halt sowas, dass es auf einmal 2 Teams gibt, die noch 3-mal in 2 Wochen gegeneinander spielen. Kann absolut entscheidend sein. Also es ist ja bei den Pelicans so ein bisschen die Frage, welche kriegst du? Also kriegst du die gut drauf sind, jetzt im Moment haben sie 3 in Folge gewonnen, da sieht's ganz gut aus. Wenn die auf einmal eine richtig gute Nacht aus Boogie, aus Davis und eine solide Nacht aus meinetwegen Jrue Holiday bekommen, dann will ich gegen die auch nicht unbedingt spielen. Ist halt die Frage, ob du die kriegst, also ob sie noch genug Incentive haben, um tatsächlich um irgendwas zu kämpfen, ob sie noch glauben, dass sie so eine Außenseiterchance auf die Playoffs haben. Wenn ja, dann kann das schon uncool werden für die Nuggets. Wenn nicht, dann ziehen vielleicht auch die Pelicans mal so ein bisschen den Stecker und gucken eher nach unten. Da ist der Abstand jetzt auch nicht riesig, Richtung Minnesota zumindest. Vielleicht die Kings wirst du wohl eher nicht mehr kriegen. Aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Spiele dann auch ganz dankbar für Denver sein können. Ich weiß nicht genau, wann sie sind. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Im Moment sind es tatsächlich nur in Anführungsstrichen 4 Spiele.
Ja.
Und wenn die Pelicans sich sagen, ja komm, ey, wir haben noch 3 direkte Duelle, die holen wir uns alle, dann ist das auf einmal eng. Also es ist schon ein bisschen skurril.
Ja, also da würde ich sagen, einfach ruhig auf dem Gas bleiben. Du kommst jetzt eh nicht so weit nach unten, dass es einen wirklichen Unterschied macht. Und von daher schau halt, ob du eventuell, also gerade bei den direkten Duellen, schau halt, ob du irgendwie noch reinkommst. Ich meine, klar, wenn die Blazers nichts liegen lassen, haben sie es halt nicht in der eigenen Hand. So ist es nun mal, wenn du 4 hinten bist. Aber es ist nochmal ein bisschen spannend, würde ich sagen. Und ansonsten, wenn wir Richtung Osten gucken, da würde ich sagen, wir warten einfach da noch ein bisschen ab. Wir lassen ein paar Spiele ins Land gehen und dann reden wir da nochmal drüber, was da bisher passiert ist.
Ich wollte dir nur eine Frage stellen.
Dann mach das.
Wie groß bist du, ich sag mal, hüftabwärts angeschwollen über das, was die Bucks gerade machen?
Ja, das ist schon eine gewisse Pralität im rechten Hoden.
Nee, das ist einfach eine schöne Geschichte. Super heiß, ja. Also potenziell vielleicht das heißeste Team der Liga gerade.
Das ist ja genau das, was ich in ihnen gesehen habe. Läuft. Das ist mal schön, wenn es wirklich mal aufgeht. Aber es war vor allem
und ich sag dir, die holen die Hawks noch. Mit Sicherheit holen die Hawks noch.
Das weiß ich nicht.
Ein Spiel.
Ja, das stimmt. Und die Hawks machen auch wirklich gerade einen katastrophalen Job, aber das kennen wir auch von den Hawks. Die legen dann irgendwie auch, also einen Schalter haben sie eigentlich nicht wirklich, aber die spielen eine absolut weirde Saison. Das musst du dir wirklich einmal nochmal reinziehen. Also nehmt euch die Zeit und guckt euch den kompletten Schedule der Hawks an und genießt einfach, wie bescheuert das ist. Einfach regelmäßig 6-7 hintereinander verlieren, dann wieder 8 gewinnen. Es ist einfach total bescheuert. Und von daher denke ich eigentlich mal, dass die Hawks dann noch so einen minimalen Turnaround bekommen. Die Bucks haben halt echt so mit den härtesten Schedule da verbleiben, wirklich in der letzten Saison. Deswegen in den verbleibenden Spielen. Von daher bin ich erstmal froh, dass sie jetzt ihren Platz so ein bisschen, ja, auch ein Löckchen gemacht haben. Auch die können da wirklich rausfliegen. Aber die werden drinbleiben, das ist schön. Ansonsten, ich mache mir Sorgen, die Pacers werden sich da auch irgendwie reinmogeln. Und dann wird's halt hinten raus spannend. Ich mache mir noch ein bisschen Sorgen um Miami, tatsächlich. Weil die haben einen extrem harten Schedule. Wir haben vor allen Dingen auch zwei harte 3-Game-Roadtrips noch, die halt absolut entscheidend sein können. Wenn sie da irgendwie 4 von liegen lassen, dann bist du auch mal ganz schnell hinten, weil die Bulls, haben wir auch drüber gesprochen, die haben halt eigentlich so ein Schedule, dass sie eigentlich im Normalfall eine 50-prozentige Chance haben müssten, noch in die Playoffs zu kommen. Weil theoretisch müssen sie da fast jedes von gewinnen und die Pistons, die auch noch lauern und da so einen minimalen, was auch immer, Job da gerade machen, also wirklich völlig unerklärlich, verlieren das Spiel gegen die Nets, wirklich, obwohl sie gut positioniert waren, kriegen danach einen Blowout gegen die Bulls, also was da vor allen Dingen auch schiefläuft, da bin ich auch mal gespannt. Das wäre, das Team sehen wir so nicht nochmal zusammen. Also die Pistons, bin ich mal gespannt, was Stan Van da für Magic da eventuell noch da vollziehen wird da in der Offseason. Aber ich denke mal, da wird jede Menge passieren. Ob es jetzt ein Jackson-Trade ist, ein Drummond-Trade, eventuell sogar beide. Also das wird eins der Teams sein, was, glaube ich, mit die größte Veränderung durchmachen wird im Blick auf die neue Saison. Und muss man mal gucken, aber auch die am leichten Schedule könnten potenziell auch noch reinrutschen. Und das könnte natürlich auch noch entscheidend sein.
Ja, wird spannend, definitiv. Also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Heat Island. Ich will sie in den Playoffs sehen. Ich will auch die Erstrundenserie gegen die Cavs sehen, weil es einfach eine schöne Narrative ist. Meine Bulls, ich rede nicht mehr drüber. Ist mir zu doof. Also ich möchte nicht mehr drüber sprechen. Es gibt die ersten Zeitungsartikel, die sagen, dass die Schelle, die Robin Lopez und Serge Ibaka ausgetauscht haben, die beste Bulls-Szene der letzten Monate war. Und da kann man definitiv einen Case für machen. Also ist alles passiert. Normalerweise, der Schedule ist absolut machbar. Es sind ein Spiel hinter Miami. Die kannst du auf jeden Fall noch holen. Andererseits willst du ernsthaft eine Erstrundenserie dann sehen, ohne D-Wade irgendwie. Keine Ahnung. Nee, muss ich auch nicht haben. Die Pistons haben einen mega leichten Schedule, habe ich letztens, glaube ich, illustriert. Haben jetzt wieder 2 in Folge verloren, sind irgendwie auch so ein Up-and-Down-Haufen. Keine Ahnung. Ich will mich im Moment nicht festlegen. Aber es ist immerhin spricht einiges dafür, dass das tatsächlich bis in die letzte Woche spannend ist.
Ja, deswegen. Warten wir einfach nochmal ab. Nächste Episode gibt's da auf jeden Fall das Update. Und dann schauen wir mal. Dann würde ich sagen, wir sind erstmal so mit unserem Roundup so durch. Und jetzt würde ich sagen, launchen wir mal und feiern mal die Premiere von unserer neuen Quizrubrik Stat Bingo.
Ich freue mich drauf. Du musst es mir erklären. Du hast es entwickelt. Also Shoutout an dich erstmal. Ja, wir fangen mal. Ich freue mich jetzt schon auf den Einspieler und dann bin ich bereit.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Erklärung wirklich vorher aufzuschreiben. Jetzt werde ich das gleich wieder freestylen müssen. Es ist schwierig. Aber erstmal den Einspieler und dann sehen wir weiter. Also unsere neue Quizrubrik Stat Bingo. Stat Bingo.
Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing.
Brr, bing, bing, brr, bing, bing, bong, wo hast du das her?
Der Einspieler macht dumm, das ist auf jeden Fall so, da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, aber ja, das passiert halt manchmal so. Ja, Stat-Bingo, es ist letztendlich auch denkbar einfach. Ich werde dir gleich ein Stat präsentieren oder manchmal ist es tatsächlich auch nur eine Zahl. Und dann musst du herausfinden, wem gehört dann dieser Stat oder diese Zahl. Aber um es natürlich ein bisschen einfacher zu machen, wirst du 3 verschiedene Möglichkeiten jeweils bekommen. Also so ein kurzes Beispiel, wenn wir jetzt mal sagen, Topscorer der Liga oder der macht gerade irgendwie, keine Ahnung, 31,4 Punkte, dann gebe ich dir 3 Aufnahmemöglichkeiten, die Antwort ist Russell Westbrook. So, das war jetzt das stumpfe Beispiel und wir fangen einfach mal an. Ich muss meinen Zettel suchen. Da ist er doch schon.
Wie immer.
Also, es ist selbsterklärend, sobald wir das erste Beispiel durchspielen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie schwer es ist. Also von daher, ich würde eigentlich tippen, dass du über 500 kommen wirst, aber wer weiß. Um mal ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja, okay,
also,
danke.
Wir fangen an. 25 Punkte, 11 Rebounds. Was ist das? A. Ist das Dirk Nowitzkis beste Spiel in dieser Saison? B. Sind das die aufgerundeten Saisonstats von DeMarcus Cousins? Oder C. Mhm. Sind das die Karrierestats, natürlich auch auf- oder abgerundet, von Charles Barkley?
Ach du Scheiße. Also das Einzige, was ich relativ sicher ausschließen kann, ist Boogie. Der muss auf jeden Fall mehr scoren. Also die Rebounds können gut hinkommen. Da wird er irgendwo 10, 11, 12, ja 12 wahrscheinlich nicht, aber irgendwie die Ecke sein. Der muss aber eigentlich mehr als 25 aufgerundet scoren. Von daher würde ich den mal rausnehmen. Dirk's Career, nicht Career Game, sondern Season Game, 25 und 11, ja, das ist jetzt wieder so eine Frage. Finde ich schwierig. Charles Barkley, das ist natürlich auch wieder, da packst du mich genau an der Achillesferse. Ich hasse Charles Barkley, wie wir alle miteinander wissen. Dementsprechend, er ist dazu noch nicht in meiner NBA-aktiven Verfolgungszeit, wenn ich so nennen darf, aktiv gewesen. Keine Ahnung, das mag wohl hinkommen. Das Season-Game von Dirk, hatte der ein Ausbruch-Game, wo er mehr gescored hat? Er hatte natürlich da so ein paar schöne Spiele, wo er sehr früh schon zur Halbzeit irgendwie auf 20er-Kurs war. Die Frage ist, wie würdest du jetzt meinetwegen eine Nacht bewerten, wo er 20, 8, 2 Steals, 2 Blocks produziert. Wäre das jetzt irgendwie besser als 25 und 11? Also
ich kann dir dazu sagen, ich habe es ganz stumpf genommen. Bei den Stats gibt es auch immer einen sogenannten Game Score und nach dem bin ich jetzt theoretisch gegangen. Okay, aber ich kann dir schon sagen, man kann einen sehr guten Case dafür machen, dass es dann potenziell sein bestes Spiel gewesen wäre.
Verstehe. Ich gehe trotzdem. Doch, ich gehe mit Dirk. Ich fühle mich gut, ich gehe mit Dirk. Vielleicht war das sein bestes Saisonspiel, ich kann es nicht genau sagen. Und Charles Barkley kann ich einfach nicht im Mund nehmen. Von daher, ich gehe mit Nowitzki und fürchte, es ist Barkley.
Naja, das war jetzt auch ein kleiner Spoiler von mir. Irgendwie hatte ich das Gefühl. Aber egal, ist richtig.
Ja, stabil, wichtig.
Ja, das ist doch geil. Cool. Um es mal kurz aufzulösen. Du hattest völlig recht mit DeMarcus Cousins. Wenn wir seine Zahlen auf- oder abrunden, dann sind es 27 Punkte, die er da knapp liefert. Und es sind aber ganz genau 11 Rebounds. Von daher relativ knapp. Hätte es auch sein können. Bei den Karrierestats von Charles Barkley sind wir auch dicht dran, aber noch relativ weit entfernt. Es sind nur 22 Punkte in großen Anführungsstrichen und tatsächlich 12 Rebounds, obwohl der gute Charles Barkley vielleicht maximal 6-4 war. Also wirklich verrückt. Aber ja, sehr gut. Das war mal eine gute Premiere gewesen.
Gefällt mir.
Machen wir weiter. Das zweite Beispiel. 8 Dreier. Wovon reden wir hier? A. Ist das die Anzahl an Made Threes in dieser Saison von Enes Kanter? B. Ist das die Anzahl von den Memphis Grizzlies, was sie pro Spiel treffen?
Okay.
Oder ist es das Season High von Klay Thompson?
Oh Gott. Also Enes Kanter. Ja Gott, wie viel Dreier schießt der? Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Hilfe, jetzt mache ich hier schon meine Einrichtung kaputt und ziehe hier irgendwie an den Kabeln aus Versehen. Also Enes Kanter, boah, der hat den langen Zweier, kann er schon, den Dreier aus der Ecke. Wir haben ja vorher mal drüber gesprochen, oder ich habe, glaube ich, vor, keine Ahnung, 20 Episoden mal drüber gesprochen, dass ich das gern sehen würde, wenn er da aus der Ecke mal so ein bisschen abdrückt. Mag wohl sein, keine Ahnung, finde ich ein bisschen schwierig. Was hatten wir noch? Season High von Clay?
Ja, das war C.
Ah, Season High von Clay, das eigentlich gefühlt kommt einem natürlich viel zu wenig vor. Ich dachte, er hätte auch dieses Jahr wieder ein Spiel gehabt, wo es 9 oder 10 waren. Schwer zu sagen, die Memphis Grizzlies, ja, die sind schon irgendwo in der Richtung als Team. Also das mag wohl hinkommen. Da, wie du sicher weißt, bin ich in der Materie ja ganz gut drin durch meine Chicago Bulls, die da mittlerweile wieder das hintere Ende des Spektrums zieren mit ein bisschen was über 7. Also eigentlich würde ich bei Memphis sagen, da sind sie wahrscheinlich auch eher einen Tick drüber, über 8. Oder bei 8,4 wären es 8, ja? Würdest du abrunden? Oder ist es da glatt 8,0?
Das wäre natürlich ein bisschen unrealistisch, wenn es glatt wäre. Von daher, ja, ich würde auch da abrunden. Sein.
Ah, Gott, Hilfe. Die können es sein, aber ich weiß es nicht besser. Ich gehe tatsächlich mit Enes Kanter. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich Clay irgendwie in meinem Kopf müsste er drüber gewesen sein. Wahrscheinlich ist es Clay, aber ich gehe auf Penis Kanter. Toll.
Dann war's Clay. Dein Gefühl war richtig. Enes Kanter knapp daneben. 5 Dreier hat er bisher in dieser Saison getroffen. Oha. Und spektakuläre 5 von 36 Versuchen. Das sind stabile 14%. Und ist wirklich ein bisschen schockierend, weil das war, glaube ich, auch, haben wir im Season Preview ein bisschen drüber gesprochen, hatten wir uns eigentlich von ihm erwartet, dass er das wirklich, wie viele andere es in der Saison gemacht haben, dass auch er es umgesetzt bekommt. Ja, und minimal schockierend, dass er es wirklich nicht geschafft hat, obwohl er wirklich einen sehr, sehr weichen Touch hat. Also ist, glaube ich, auch ein Kandidat. Im Training nagelt er dir wahrscheinlich einen nach dem anderen rein und im Game ist es einfach so minimal awkward. Um es aufzulösen, Memphis Grizzlies, da lagst du richtig nah an Name. Die liegen bei 9,3 Dreiern.
Oha.
Pro Spiel sind damit natürlich auch unterdurchschnittlich, aber noch stabil vor deinen Bulls, da hast du recht. Und ja, das Season High von Klay Thompson, minimal überraschend. Vom Gefühl hätte ich auch gesagt, 9 oder 10 müssten es sein, aber es ist tatsächlich nur 8 Dreier.
Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber ich bin auf 500er Kurs, nehme ich noch.
Ja, das ist stabil. Drittes Beispiel, 29,9. Wovon reden wir hier? Ist das A, das Durchschnittsalter des Los Angeles Clippers?
Oha.
B, ach so, die Punkte, die Punkte pro Spiel von Russell Westbrook im Jahre 2017.
Ach du Scheiße.
Oder ist es der PER-Wert von Anthony Davis in dieser Saison?
Ach komm, ey, das ist doch auch wieder, Da machst du es aber echt nicht leicht. Also Durchschnittsalter der Clippers, Starting Five oder komplett Roster?
Komplett Roster.
Ah, da musst du halt erstmal hinkommen, ey. Also ich meine, natürlich Rookies haben sie da irgendwie nicht besonders. Ja, Chris Paul ist nicht wahnsinnig, aber ich meine, DeAndre ist jetzt auch nicht so über 30, dass er den Schnitt da so krass hochziehen würde. Blake, dann haben sie da noch so ein paar Veterans mit drin. Jamal Crawford mit seinen 52 zieht den Schnitt natürlich brachial hoch. Also die werden nicht ewig weit weg sein. Gefühlt würde ich sagen, die sind da immer noch ein bisschen drunter irgendwie, dass so ein Austin Rivers dann doch ein bisschen runterzieht und die paar Jungs, die sie da noch haben. Lukumba Amute. Ja, die Punkte von Westbrook im Jahr 2017, das ist natürlich auch wieder so ein Arschloch-Stat von dir. Also in den letzten Spielen scoret er nicht mehr ganz so krank und versucht da scheinbar eher so seine Assists ein bisschen zu pimpen und zu pushen, damit das Triple-Double da nicht in Gefahr ist. Sucht ein bisschen mehr seine Teammates. Insofern über die Season müsste er so bei 31 sein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er im Jahr 2017 ein bisschen drunter ist. Das mag wohl sein. PR von Anthony Davis, kein Schimmer. Kann schon gut sein, dass es in der Range ist. Ich würde es eigentlich knapp drunter sehen, vermutlich. Aber magst du mich auch Lügen strafen? Irgendwie, warum auch immer, mich gucken die Punkte von Westbrook im Jahr 2017 an. Das erschließt sich mir einigermaßen logisch, von daher nehmen wir das. Toll. Herzlichen Glückwunsch.
Leider daneben. Dann fangen wir doch mal den Punkten von Westbrook an. Ah. Tatsächlich mehr als man denkt. 31,4 sind das im Jahre 2017. Also da hat er nicht nachgelassen. Was ein bisschen gelitten hat, ist die Effizienz. Aber ansonsten, was rein die Punkte pro Spiel ist, lädt er da weiterhin durch. PR von Anthony Davis, hast du auf jeden Fall recht. 27,17 ist ein stabiler Wert, aber echt. Nur Westbrook liegt wirklich
über 30. Danke, Jamal Crawford.
Wie bitte?
Danke, Jamal Crawford, der macht ja, die so 29,9.
Und einen hast du noch vergessen, der das noch ein bisschen runterzieht. Also nein, Westbrook 30,43, damit mit Abstand der Leader, was PER geht. Zweitbester Wert ist dann schon Harden mit 27,89, also solider Abstand. Und ja, du hast, glaube ich, auch noch vergessen, den Kadaver von Paul Pierce, der natürlich auch den Schnitt nochmal ein bisschen runterzieht mit 39. Oh Gott, und die Clippers sind tatsächlich mit einem Durchschnittsalter von 29,9. DJ, Blake und Paul sind ja alle so grob in der Range. Zu dritt, wenn er den Durchschnitt ist, minimal drunter. Sind das älteste Team der NBA?
Das hätte ich dir natürlich sagen können, aber ich habe tatsächlich Schande über mich, Asche auf mein Haupt. Ich habe Paul Pierce vergessen. Damit hast du natürlich schon zwei, die an die 50 gehen. Ah, dumm, ärgerlich. 1-2, das ist bitter.
Ja, machen wir weiter. Ich habe eins übersprungen, sehe ich gerade. Das ist natürlich wieder meiner schlechten Schrift geschuldet hier. So, jetzt wird's ein bisschen anders. Nächstes Beispiel. Seit dem All-Star-Break habe ich die höchste Field-Goal-Percentage der NBA bei Spielern, die mindestens 10 Field-Goal-Attempts nehmen und mindestens 5 Spiele gemacht haben. Und wir reden dabei von der Field-Goal-Percentage von 61,2%. Wer bin ich?
Hoppala.
Ja, okay. A. LeBron James. B. Karl Anthony Towns. Oder C. Nikola Jokic.
Ah, wie hoch ist die Percentage? Über 60, ja?
61,2 sind es genau. Damit führt derjenige die NBA in diesem Kriterium an.
Ah, das Ding ist, ich habe, als du das rausgehauen hast, habe ich instant eigentlich gedacht, Karl Anthony Towns, weil der lange in so einem elitären, weiß ich auch nicht, 60, 40, 80 Club oder so ähnlich unterwegs war, den er da aufgemacht hat. Also da ist er jetzt, glaube ich, was die Free Throw angeht, wieder ein bisschen drunter. Der müsste über die Season aber tatsächlich wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gut unterwegs sein, aber Jokic hat halt auch so eine brachiale Phase gehabt seit dem All-Star-Break. Hat natürlich geringeres Volumen als Towns. Das macht ihm das wahrscheinlich etwas leichter, würde ich mal vermuten. Ah, wer war noch mit drin?
LeBron James war A.
Ah, LeBron. Ja, nee. Nee, LeBron ist zwar gut unterwegs, aber nicht in den Sphären. Dafür schießt er dann auch doch noch zu viele Dreier. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, dass das geringere Volumen von Jokic ihm da gut tut und er tatsächlich den Not vor Towns hat. Da bin ich mir aber sicher, dass das relativ eng ist. Vielleicht ist es auch Towns, aber ich gehe mit Nikola Jokic. Oh, wichtig. Oh Gott.
Es ist richtig, ja.
Ich hatte schon wieder das Geräusch im Kopf.
LeBron James ist Vierter, was das angeht. Ich habe ihn mal einfach mit rangenommen, weil Dritter tatsächlich TJ Warren ist aktuell von den Phoenix Suns. Mhm. Shoutout an Miguel Chardy. LeBron James 57% aufgerundet. Karl Anthony Towns wirklich unfassbar heiß unterwegs, wenn man vor allen Dingen auch mal sich die Shots anguckt, die er nimmt. Er ist ja nicht der klassische Big Man, der irgendwie nur Hooks und Dunks macht. Also der nimmt auch wirklich viele Würfe und trifft da trotzdem aktuell seit dem All-Star-Break 60,6% seiner Würfe. Nikola Jokic noch einen Tick besser. 61,2, habe ich ja eben gesagt. Von daher 2-2 und wir gehen mit Spannung ins letzte Beispiel.
Wichtig, ich hab Bock.
So, los geht's. 86, wovon reden wir hier? Ist das die Quote des besten Freiwurfteams der NBA? A. Oder ist es B. Die Summe, wenn man Punkte, Rebounds und Assists von James Hardens bestem Spiel in dieser Saison zusammenrechnet.
Oh Gott.
Oder ist das C? Laut BK Ref die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes als Russell Westbrook MVP wird.
Meine Güte, Hilfe. Also, das Gute oder das Nette von dir in dem Fall ist, dass du mir ein Freilos gegeben hast, weil die Free-Throw-Percentage von keinem Team auch nur in der Nähe davon sein kann eigentlich. Normalerweise sind die Top-Teams bei 80, 81 vielleicht. Also auf 86 wird da dieses Jahr kein Team kommen. Das kann ich definitiv ausschließen. Und jetzt geht's los. 86. Also, hatte Harden nicht einen 50-Point-Triple-Double, dann wärst du so, also 40-Point hat er ein paar. Sagen wir mal, du machst 50 Punkte, holst 12 Rebounds, bist bei 62. Ne, also da komme ich nicht, da komme ich nicht auf 86. Da musst du, das ist zu krass. Wenn ich kein 65-Point-Game von ihm ausgeblendet habe, dann komme ich auch da nicht auf eine 86. Andersrum macht für mich die Prediction, dass Westbrook zu 86% kein MVP wird, überhaupt keinen Sinn. Also, dass es da vielleicht andere Favoriten gibt, das mag so sein, dass Harden da im Moment die Nase vorn hat, mag von mir aus auch so sein. Da kommt mir einfach die Range viel zu krass vor. Was hat denn Harden? Aber ich meine, wenn du mal angenommen machst 50 Punkte, oh, ich habe mich verrechnet, dann machst du 17, es ist ein bisschen bei 67. Ne, ich komme da nicht hin. Also, der kann nicht auf 86 kommen. Insofern, vielleicht hat er doch ein krankeres Scoring-Game gehabt, aber against all odds, für mich macht alles andere keinen Sinn. Die Freiwurfquote kann es nicht sein. Bei Harden komme ich nicht auf 86, von daher gehe ich tatsächlich mit BK Ref und der komischen Prediction, dass zu 86% es nicht Westbrook ist. Was?
Oh.
Oh nein! Harden, der Spacken!
Es ist bitter, es ist tatsächlich James Harden. Also erstmal, ja, war nett von mir, das Freilos. Das beste Freiwurfteam der Liga sind die Boston Celtics und die liegen mit 81,2% doch deutlich drunter. Das wusstest du natürlich, das war mir auch bewusst. Jetzt wurde es ein bisschen spannend, weil ich mir schon auch sicher war, das hört sich halt wahnsinnig an und wenn man es durchzählt, denkt man auch so, wie kann das passieren? Aber es ist passiert. Westbrook, James Harden hatte ein 53-Punkte-Triple-Double und das tatsächlich mit Reihenfolge kann ich dir, glaube ich, gerade nicht sagen, aber ich glaube, es waren 17 Rebounds und 16 Assists. Also er hatte ein 53-17-16-Spiel. Und wenn ihr das ruhig durchrechnet, kommen wir genau bei 86 raus. Und dann auch nochmal zu dem zweiten verrückten Stat. Es ist wirklich spannend. BK Ref hat da so die MVP-Odds aufgestellt auf Basis wirklich der letztjährigen Wahlen und da so ein bisschen das mit Stats verglichen. Natürlich auch Wins damit einberechnet. Deswegen ist es so low. Und da geht BK Ref davon aus, dass Russell Westbrook nur eine 11,5%ige Chance hat, MVP zu werden. Dementsprechend, wenn man gegenrechnet, eine 88,5%ige Chance, dass jemand anders als Russell Westbrook MVP wird, laut BK Ref.
Ja, also ich bin da dann doch eher der Freund der 538 Predictions, die da ein bisschen andere Metriken zugrunde legen und das nicht so rein mathematisch.
Sorry,
dann
Bro.
Natürlich. Nee, ich meine, aber dann ist natürlich der Case von Westbrook relativ schwach, wenn du so ein bisschen historisch rangehst und sagst, wie gut waren die Teams, was war so Average Win Percentage und so weiter, dann kann es halt kaum werden. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, dass Harden mir da wirklich den Strich durch die Rechnung macht. Instant Defense, my guy, James Harden. Shoutout an dich auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Rubrik. Also die ist qualified ab sofort, ist abgesegnet, nehmen wir mit auf. Die macht verdammt viel Laune, finde ich sehr, sehr gut. Also Shoutout an dich. Die darfst du zur Feier des Tages auch nochmal abbinden mit dem
einen Ausspieler. Oh ja, also, so, alle verlieren jetzt nochmal kurz 2 IQ-Punkte der Ausspieler. Stats Bingo.
Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing.
Ja, sehr ärgerlich. Unter 500, aber hat trotzdem Laune gemacht.
War stabile Premiere und ich finde auch, dass du dich gut geschlagen hast.
Ja, ist auf jeden Fall solide gewesen.
So, wir müssen gleich nochmal ein bisschen drüber quatschen. Wir haben ein Riesenproblem, was wirklich unsere Tippspielbestrafung eigentlich. Ich glaube, wir haben tatsächlich im März noch gar nicht getippt.
Oh Gott, ja.
Also das müssen wir noch machen. Und wir haben auch immer noch nicht herausgefunden. Da sieht man mal, wie viel wir wirklich um die Ohren hatten in letzter Zeit. Wer den Februar verloren hat, das wissen wir immer noch nicht. Da werden wir jetzt mal übers Wochenende, müssen wir mal herausfinden. Das werden wir mal auseinanderfummeln, wer da wirklich da ja verkackt hat.
Recht hast du, habe ich auch tatsächlich, ist völlig von der Bildfläche verschwunden, kurzzeitig. Ähnlich wie auch unser Facebook Player of the Week und Player of the Month. Das müssen wir reanimieren am Wochenende. Ja. Also ich will am Jahresende eine vernünftige Facebook-Galerie haben mit allen Spielern der Woche und des Monats, aus denen wir dann den IGVS MVP küren. Also das müssen wir nachholen.
Ja, das stimmt. Das ist unser auf jeden Fall, aber ich würde dann auch nochmal alle dazu aufrufen, die in der Ins Gesicht von Stoudemire Talk-Gruppe sind, auch wenn es nicht mehr so schön ist, wir hauen das dann demnächst einfach wirklich hintereinander raus, die ganzen Umfragen auch noch für die letzten Wochen, die wir verpasst haben, und wie gesagt, man erinnert sich vielleicht nicht mehr ganz so, aber ich werde jedes Mal die Stats dann auch dazu verlinken, schaut rein, votet einmal ab, es geht uns wirklich um diese schöne Übersicht, die wir dann am Ende raushauen können mit unserer Bilanz, wie wir das als Community wirklich die Saison betrachtet haben, das macht wirklich ein geiles Bild, also nur wirklich, damit das geil wird, stimmt bitte alle einmal ab.
Schließe ich mich an. Würde eine kurze Petition für eine Pinkelpause einlegen, wenn es recht ist. Oh, hervorragend.
Ja, das kriegen
Wichtig.
Wir hin.
Von daher machen wir kurz Pause. Dann sind wir gleich wieder da.
Jo.
Ich fühle mich gut, fühle mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress. Oh, yeah. Alles cool und gechillt. Rap, rap. Oh, yeah. Mit viel Glut auf dem Grill. Ey, Leute, heute gebe ich keinen Fake auf die Facebook, die Google und die YouTube-Klicks. Nike-Schuhe,
Mann, das So, da sind wir wieder. So gefühlte 2,5 Kilo leichter. Shoutout an Krü zu dem O definitiv für den kurzen, schönen musikalischen Einspieler. Immer sehr nett. Und wir machen direkt weiter mit Kaffeeklatsch. Das hast du heute vorbereitet. Da freue ich mich sehr drauf. Von daher, ich bin komplett blank. Tegli wird mir gleich 3 Themen vorstellen. Kann Klatschen Tratsch sein, kann irgendwie was wirklich, was kann ganz Stumpfes sein, kann auch was Ernstes sein. Und ich darf mir ein Thema danach aussuchen. Ich bin sehr gespannt.
So ist es, das ist Kaffeeklatsch, ja. Also hau gleich mal den Einspieler raus. Ich habe heute, kann ich schon mal direkt als Spoiler-Alert vorwegschicken, heute ist es wirklich, würde seinem Namen gerecht. Heute ist es absolut Klatsch und Tratsch, nichts Ernstes, es ist absolut random. Insofern baller mal den Einspieler raus und bereite dich seelisch darauf vor, dass das gleich ein bisschen ins stumpfere Gefilde abtaucht.
Alles klar.
So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen?
Tegli, komm mal her. Dann musst du dir anhören. Die eine, die hat sich wieder den Busen...
Junge, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli.
Ja, sehr stabil. Du kriegst von mir gleich für die Hörer, die diese Rubrik noch nicht kennen sollten, 3 Headlines präsentiert. Relativ kurz und bündig, wie so eine Überschrift eben strukturiert ist, und darfst dich dann, beziehungsweise musst in dem Fall heute dich dafür entscheiden, über welches dieser Themen wir unser gesamtes Wissen austauschen. Ich leg direkt mal los. Headline, Themenvorschlag Nummer 1. Unverkäuflich. Poldi lehnt Hammerangebot für seine Wohnung ab. Also das ist wahnsinnig spannend. Thema okay. Nummer 2. Es ist soweit. Die Power Rangers erobern deutsche Kinos.
Stoße ich mich noch
direkt. Thema Nummer 3. Leonardo DiCaprio. So viel Geld gibt er im Monat für seine Schönheit aus.
Oh, das interessiert mich.
Das habe ich mir fast gedacht.
Ja, wenn du auch davon ausgegangen bist, dann hoffe ich mir, dass du da gut vorbereitet bist und ich jetzt nicht mal wieder das aussuche, wo du am dünnsten bist. Ansonsten, ja, Poldi... Ja, das ist ja kontroverser, geht's ja natürlich nicht. Wenn man erstmal über diese China-Thematik redet und dann irgendwie unverkäuflich, naja, ne, muss ich glaube ich nicht mehr dazu sagen. Und zweites Thema habe ich schon wieder vergessen. Von daher würde ich glaube ich tatsächlich Leo nehmen. Obwohl die Power Rangers auch gut, aber ich war nie so ein Mega-Fan. Von daher kann ich da jetzt nicht irgendwie nostalgisch hier in Erinnerung schwelgen. Von daher würde ich sagen, wir nehmen Thema 3 und unterhalten uns über den guten Leo, der underrated ist. Immer noch, obwohl er so viele gute Filme gemacht hat, bei mir in meiner Top 2 Lieblingsschauspieler. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Eieiei, das finde ich stabil. Also ich war tatsächlich, kann ich heute mal mit breiter Brust sagen, in allen 3 Themen sehr gut vorbereitet. Na, sehr gut stimmt nicht, aber gleich gut, sagen wir mal gleich gut. Also gleich dünn, ich bin bei allen 3 Themen gleich dünn. Darauf können wir es eigentlich zurückführen. Leonardo DiCaprio ist es. Also so viel Geld gibt er im Monat für seine Schönheit aus. Ich glaube, Shoutout geht raus an den Online-Auftritt der Gala. Da habe ich das Thema, glaube ich, gefunden. Das ist immer so der Go-To-Move, wenn man Kaffeeklatsch
So eine räudige muss. Seite, jetzt mal ehrlich.
Absolut. Ohne Scheiß. Das ist, also, da drehen sich bei mir, dreht sich alles um, da klappen sich die Fußnägel hoch. Ganz, ganz schlimm. Leonardo DiCaprio, du hast es schon angeteasert. Brachial gut aussehend. Da sind wir uns einig. Wir haben, glaube ich, mal eine Top 5 der bestaussehenden Männer gemacht. Ich glaube, er war in beiden dabei. Und wir haben natürlich über seine Kunst, über seine Schauspielkunst mehr als einmal geredet. Haben sogar die Top 5 Leonardo DiCaprio-Filme mal gemacht bei die großen 5, wenn ich das richtig erinnere.
Definitiv.
Also wir sind beide Fans. Ich bin auch Fan seines Klimaschutz-Engagements, was er nebenbei macht. Ist einfach ein cooler Dude. 42 mittlerweile. Die Frage ist natürlich, Das gute Aussehen, was du jetzt aktuell hast, wie erhält man sich das möglichst lange? Wie kann man seine Prime möglichst ausreizen und nicht mit Mitte 50 aussehen wie irgendein faltiger Dahergelaufener? Die Antwort ist bei ihm relativ einfach: Anti-Aging-Behandlung. Und zwar 2-mal die Woche macht der Junge das. Hashtag Stichwort Betox Facial ist tatsächlich der neue Move offensichtlich in der Schönheitsbehandlung.
Da denkt man erstmal an andere Sachen, aber gut.
Wie immer, es hört sich erstmal an, als wäre das eine absolut ekelhafte Geschichte. Ob sie ekelhaft ist oder nicht, will ich von dir gleich erstmal wissen. Es handelt sich dabei um eine Behandlung mit Bienengift. Das heißt, man injiziert offensichtlich natürliches Gift der Bienen in die Haut, ähnlich wie Botox, bloß Betox. Das soll wohl die Haut straffen und offensichtlich verspricht sich der gute Leonardo da einiges von. Findest du das irgendwie erstmal im ersten Impuls ekelhaft? Also für dich als Veganer kommt es wahrscheinlich eh nicht in Frage.
Ja, leider.
Aber warum spritzt... Leider? Das heißt, du würdest dir gerne Bienengift ins Gesicht spritzen? Nee,
da kommen wir ja später drauf. Aber ja, komm, also jetzt mal erstmal Rapid Reaction, sich jetzt Bienengift da jetzt reinzuspritzen oder Botox, dann finde ich schon, dass das jetzt erstmal wirklich instant als bessere Option klingt. Ansonsten finde ich spannend, er als Umweltschützer hat dann ja eigentlich direkt das nächste Problem, weil er wird ja wissen, die Bienen sterben aus, also muss man mal gucken, ob er da wir längerfristig da wirklich sein Pensum decken kann an Bienengift.
Das finde ich tatsächlich auch interessant, weil das Bienensterben ist ja immer so ein Bullshit-Wort, was viele irgendwie raushauen. Es ist halt real, es ist tatsächlich ein Problem. Und wenn einer irgendwie aus dieser Hollywood-Riege gesellschaftlich, klimaentwicklungsmäßig engagiert ist, dann ist es Leonardo DiCaprio. Das kann man ihm definitiv nicht abschließen.
Aber ich glaube, er wird das retten
vielleicht
dann. Wenn er da persönlich involviert ist,
damit.
Ja, das kann dann sein. Wird er, glaube ich, alles machen, um die Bienen irgendwie zu retten. Da bin ich jetzt echt positiv gestimmt.
Was er auch noch macht nebenbei, um sich seine Schönheit zu erhalten, muss ich erstmal dazu schicken, er macht es erst seit November. Also die Schönheit, die er schon besitzt, die ist offensichtlich natürlich. Jetzt geht's eher darum, das Ding zu konservieren und die Prime wirklich hinten raus irgendwie zu stretchen. Antifaltencremes, keine große Überraschung. Laserbehandlungen und Augenbrauen-Waxing, das werde ich auch demnächst machen, denn neuerdings besitze ich ja Augenbrauen. Natürlich, hallo.
Ach, stimmt, du hast ja jetzt welche.
Gefärbt. Ja. Ich habe jetzt welche, das heißt, ich kann die auch wachsen.
Bist du eigentlich noch zufrieden?
Ich bin hochzufrieden und plane den nächsten Besuch, um das Ganze zu intensivieren. Da kann mehr Farbe rein.
Definitiv. Da habe ich dich ja eigentlich schon überzeugen wollen, als du hier warst. Da warst du noch so, oh komm, nicht so viel, das sieht unnatürlich aus. Unnatürlich ist es, gar keine Augenbrauen zu haben.
Ja, so ist es ja. Jetzt will ich von dir eigentlich wissen. Ich habe, die Headline war ja, so viel Geld gibt er im Monat für seine Schönheit aus. Das Over-Under, was ist es denn? Wie viel gibt der Junge aus im Monat? Was glaubst du? Zweimal die Woche geht er hin.
Zweimal die Woche, dann würde ich jetzt sagen, er gibt im Monat $50,000 dafür aus.
Das ist nicht so schlecht, es sind 25.000 Euro tatsächlich. Jetzt muss man sich mal reinziehen. 25 Scheine im Monat, um dir Bienengift ins Gesicht zu spritzen und die Augenbrauen zu waxen. Also das ist schon ein bisschen durch, oder?
Das sind 25 Düsenjäger, ey.
Also, so ist das, 25.000 Mark Andres braucht er dafür. Nee, 50 Mark und Euro, Umrechnung. 50.000 Mark Andres knallt er sich jeden Monat ins Gesicht.
Oh ja, das ist stabil. Ja, aber wenn man es mal umrechnet, also wenn man sich jetzt mal sein Vermögen vorstellt, würde ich sagen, das ist noch ein moderater Betrag, das wirklich halt ja auch in sein Kapital zu investieren. Das muss man ja auch mal so sehen. Ja, aber dann kommen wir eigentlich direkt mal, würde ich sagen, zur Wertung. Und meine erste Reaktion war, dass ich es ein bisschen schade finde, weil ich ziehe da mal den Vergleich zu, also ich betrachte mich selber und ich behaupte wirklich, wirklich fest, und das wird auch so sein. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Meine Prime hat noch nicht mal angefangen. Also wirklich, meine optische Prime wird mit 35 losgehen und bis 45 anhalten. So. Von daher finde ich schade, dass Leo jetzt eigentlich gerade in dieser Prime ist und da jetzt schon was macht. Aber eigentlich ist es clever, dass er es jetzt macht, weil es ja wirklich nicht darum geht, sich jetzt akut unbedingt jetzt schon so krass zu verbessern, sondern wirklich die Prime zu konservieren und sie vielleicht echt noch so bis 52 irgendwie noch rauszuzittern. Und das wäre natürlich überragend und ist eventuell was ich auch anstrebe, sobald wir den Fame haben.
Ja, sieht bei mir im Prinzip ähnlich aus. Also ich finde es erstmal, es ist ja noch ein bisschen, dezenter, wollte ich sagen, reduzierter und dezenter als das, was andere Jungs so machen, sich der Botox, also wirklich erwiesenermaßen Nervengift ins Gesicht zu spritzen, finde ich schon ziemlich wack so, also das würde ich dann tatsächlich auch nicht machen. Bei ihm geht's jetzt ja nicht um wirklich Schönheitsbehandlung, Operationen, sondern um das zu konservieren, was da ist. Das ist ein Stück weit tatsächlich einfach seiner Marke geschuldet ist. Der Junge verkauft sich eben auch dadurch, dass er halt extrem gut aussieht und wenn der auf einmal völlig zerscheppert da irgendwie zum Set kommt, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber im Prinzip bin ich eigentlich auch immer ein Fan davon, wenn man das Altern auch sieht, wenn man Leuten ihr Alter ansieht und jemand wie er, Alter, der kann das doch ab, gibt dem halt mal ein paar Falten, graue Haare, der wird doch eher besser aussehen als vorher. Also ich meine, guckt sie dir alle an miteinander, irgendwie die George Clooneys dieser Welt, dem sieht man sein Alter auch an. Sieht er jetzt auf einmal scheiße aus? Auf jeden Fall nicht. Sky Dumont ist ja das Paradebeispiel. Der sieht jeden Monat besser aus. Nicht, weil er so alt aussieht, sondern obwohl oder weil, vielleicht doch weil, ich weiß es gar nicht genau. Also finde ich auch schade, dass man das so ein bisschen kaschiert.
Ja, ich glaube, der Leo, der kann es einfach nicht lassen. Der hat, also soweit ich weiß, Stand jetzt, hat er ja immer noch nicht seine Frau fürs Leben gefunden und ist, glaube ich, noch immer noch
der,
so in dieser
der ist
Schiene.
Vergeben.
Ja, aber wie lange und wie lange noch, ist ja die Frage.
Ja, weiß ich auch nicht. Und habe ich auch nur zufällig gelesen.
Wie alt ist
deine
Partnerin? Over under 23. Ja, siehste?
24 ist sie.
Siehste?
Ja.
Und wenn du
ja,
das halt weiter durchziehen nix. Willst, also normalerweise kommst du ja auch irgendwann in ein Alter, in dem du dir jetzt irgendwann mal denkst, so komm, es reicht jetzt halt auch einfach mal eine gut erhaltene Ende-30-Jährige. So, da gibt's ja auch wirklich nichts gegen uns auszusetzen, aber er ist halt echt immer noch so in diesem Modus, dass die maximal, also wirklich 25 und under sein müssen. Und dann musst du dich wahrscheinlich anpassen, oder?
Ja, es ist vermutlich so. Also wahrscheinlich kommt man dann langfristig nicht ganz drum rum. Trotzdem will ich von dir wissen. Also ich glaube, ich habe mich ja hier schon geoutet, was so Schönheitsmoves, nenne ich es jetzt einfach mal, einfachere alltägliche Schönheitsmoves angeht. Ich verlasse das Haus selten ohne Concealer im Gesicht, muss ich fairerweise dazu sagen, weil ich einfach Augenringe bis zum Knie habe. Ich sehe aus wie der Tod auf zwei Beinen. Es ist dramatisch, wenn ich mir keinen Concealer raufknalle. Das heißt, es ist ein bisschen Concealer, ansonsten bin ich eigentlich mit Deo, Parfum und einer Zahnbürste einigermaßen zufrieden. Wie ist bei dir? Also knallst du dir irgendwie ein bisschen Rouge vielleicht ab und an mal oder so? Oder gehst du wirklich, wie Gott dich geschaffen hat, einfach vor die Tür?
Ja, das kann ich leider nicht ganz behaupten, aber so Thema erstmal Gesicht, also Schminken, da bin ich noch nicht so weit, aber da muss ich direkt mal sagen, ich glaube, das kommt. Also spätestens in 2 Jahren wird es absolut salonfähig sein, sich als Mann so leicht zu schminken. Im Prinzip, was Jerry jetzt schon
halt.
Oder so halt wirklich, also erstmal so eine leichte Base, so eine leichte Foundation. Nee, aber es macht ja auch Sinn, also halt, mein Gott, so wie es halt die Frauen halt auch machen. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie jetzt wirklich komplett zu schminken und sich zu kontüren, aber wenn man halt irgendwie einen Pickel mitten zwischen den Augen hat, so, dann macht's halt Sinn, sich den vielleicht einfach mal ein bisschen überzuschminken, so, da spricht ja wirklich gar nichts gegen und das ist auch was ich nicht ausschließen würde. Ansonsten, was bei mir wirklich noch ein Defizit ist, ich benutze keinerlei Hautcremes oder irgend sowas, von daher habe ich auch für mein Alter schon verhältnismäßig viele Falten, muss ich sagen. Ich bin der Sonne auch nicht abgeneigt, als Beachvolleyballer ist das eh so und ich creme mich nicht immer ein, von daher, die Falten geben mir jetzt noch Charakter, aber da muss ich mir wahrscheinlich ein bisschen Sorgen machen. Vielleicht brauche ich deswegen auch das Bienengift irgendwann später. Und ich muss es auch zugeben, ich färbe mir den Schnurrbart. Also es war kein Geheimnis, dass ich halt dieses Produkt kannte, womit ich dann auch Arne die Augenbrauen gefärbt habe. Es ist nämlich tatsächlich Wimpern- und Augenbrauenfarbe, eignet sich aber wirklich perfekt, sich so kleinflächig wirklich den Bart zu färben. Also gerade so ein bisschen nur fürs Kinn oder nur für den Schnurrbart, wenn man den Look jetzt wirklich durchziehen will und halt so wie ich vermehrt blonde Barthaare leider hat, dann macht das nun mal Sinn und das mache ich, das gebe ich zu.
Finde ich völlig legitim, also das kann man auf jeden Fall so durchwinken. Ansonsten glaube ich tatsächlich auch, dass es mehr werden wird demnächst. Und ich bin absolut bei dir, ehe ich mit einem fettbrachialen Pickel im Gesicht irgendwie durch die Gegend laufe, schminke ich ihn mir halt über, ja mein Gott. Also da kommen dann immer die Leute irgendwie um die Ecke, ja Männer schminken sich nicht. Nee, dann sieh halt scheiße aus, wenn es dir lieber ist. Also ja. Ich meine, mach wie du meinst, aber lass mich halt irgendwie mein Ding machen. Und wenn ich Bock habe, mich zu schminken im Zweifel, dann würde ich es machen. Ich glaube, also bei mir sehe ich es jetzt erstmal nicht. Ich habe auch nicht so das Faltenproblem, so ein paar Lachfalten. Ansonsten bin ich aber auch nicht so schmerzfrei wie du, der sich auch einfach mal 10 Stunden uneingecremt in die Sonne legt. Also da würde ich auch sagen, das Ding kriegst du hinten raus, gen Ende deiner Prime. Da musst du dir vielleicht hier und da mal ein DNP geben, was die Sonne angeht. Ansonsten wird das hinten raus schwierig.
Ja, ich werde vernünftiger. Jetzt auch für den Sommer, das ist wirklich was ich mir vorgenommen habe, mich einfach öfter eincremen. Es ist schön, braun zu sein. Man sieht auch meistens besser aus, wenn man so ein bisschen dunklere Farbe hat. Also nicht dieses Solariumbraun, da habe ich letztens auch wieder spektakuläre Leute gesehen, die wirklich einfach so Lederhaut, so rotbraun sind. Das sieht einfach so herrlich aus. Aber eine schöne Naturbräune ist natürlich was Anstrebenswertes, aber es lohnt sich nicht wirklich, da irgendwie ein Gesundheitsrisiko einzugehen. Und ich sehe es ja immer wieder, egal wie scheiße braun man Ende Sommer ist, im Winter ist man halt wieder kalkweiß. Das ist nun mal, wenn man halt nicht die Genetics dafür hat. Und so ist es nun mal, von daher werde ich da auch ein bisschen entspannter diesmal rangehen.
Finde ich völlig legitim. Damit wäre ich auch durch. Ich will allerdings einmal Crossover gehen zum anderen Thema, weil ich dir zumindest eine Quizfrage, also wir spielen eine Spontanausgabe Fakt oder Fiktion. Uiuiui. Es ging um das Power Rangers Thema, natürlich um den neuen Film, der seit gestern in den deutschen Kinos ist. Mehr reden wir da jetzt nicht drüber, weil du dich für ein anderes Thema entschieden hast. Völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, was Deutschland bewegt. Das kann man einfach mal so sagen. Mein Fakt- oder Fiktion-Move für dich ist, es ist nur eine Aufgabe. Nehmen wir die IMDb-Bewertung zugrunde, ist der Power Rangers-Film mehr als doppelt so gut bewertet wie Sharknado 1. Fakt oder Fiktion?
Ja gut, also Sharknado müsste aber wirklich auch maximal bei so einer 3,5 liegen, würde ich sagen. Und vielleicht ist ja der Power Rangers-Movie einfach gut und hat dann vielleicht echt so eine 7+, von daher würde ich sagen, das ist ein Fakt.
Oh, sehr, sehr stabil. Also das, also stimmt, ja, absolut stabil. Sharknado ist tatsächlich mit 3,3 bewertet, was ich als Blasphemie empfinde. Das ist ein überragend guter Film. Und der neue Power Rangers Film tatsächlich 7 aus 10 bisher bei IMDb. Boah. Mag vielleicht noch fallen, ich muss das ganz ehrlich noch, sagen, ja. Ich habe den Trailer geguckt. Wenn das der, die besten Szenen in dem Film sind, alter Schwede, dann größtmöglichen Bogen drum machen. Richtig, richtig scheiße. Ich glaube, dass das ein katastrophaler Kackfilm ist, ehrlich gesagt. Obwohl Bryan Cranston mitspielt, bekannt aus Breaking Bad. Aber das sah gar nicht gut aus. Also, da, ich glaube, ich werde, hab Abstand davon genommen, mir den anzugucken. Aber 3,3 für Sharknado empfinde ich tatsächlich als Frechheit.
Das ist low. Also da hatten wir schon unseren Spaß. Es war, ich weiß nicht, da gibt's ein lustiges Trinkspiel zu. Das haben wir auch mal gemacht tatsächlich. Haben uns mal Sharknado gegeben. Und ich glaube einfach jedes Mal, wenn High kommt. Also relativ oft, wenn es mal wieder einen regnet. Der Film ist stabil, muss man einfach mal dazu sagen. Und ja, also Power Rangers Movie, da würde ich auch ein Lock hintermachen. Also nicht nur ein Löckchen, sondern wirklich ein waschechtes Lock, dass der richtig scheiße ist. Und ich werde ihn definitiv nicht gucken.
Bin ich dabei und sieht bei mir ähnlich aus. Das war Kaffeeklatsch. Mehr habe ich nicht zu bieten zu dem Thema.
Ja, Schaut das ist sehr gut. Auf jeden Fall. Shoutout an dich fürs Vorbereiten. Waren sehr stabile Themen. Habe ich mich auch, glaube ich, habe ich eine gute Entscheidung getroffen, würde ich sagen.
Ja, denke ich auch.
Und dann schauen wir jetzt einfach mal kurz in die App. Ich glaube, heute gibt es tatsächlich 10 Spiele. Von daher müssen wir doch eigentlich 5 finden. Und dann werden wir, glaube ich, mal gucken, ob wir vorher irgendwie, ob wir überhaupt noch mal tippen dann im März. Vielleicht ist das jetzt schon die Entscheidung.
Ja, es ist gut möglich. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal getippt haben. Wahrscheinlich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Schauen wir einfach mal. Ja gut, dann machen wir direkt mal, ich lege das erste Spiel vor. Die Struggling Cavs, wir haben ausführlich über sie gesprochen, sind zu Gast bei den Charlotte Hornets, die eigentlich raus sind aus dem Game, aber jetzt auf einmal auch nochmal kurz heiß werden. Also ja, wie geht's aus?
Ja, da kann ich natürlich nicht gegen die Cavs gehen, auch wenn die Hornets irgendwie, ich glaube, 2,5 Spiele oder 3,5, also es ist theoretisch noch in Reichweite, jo. Sie haben das beste Netrating aus den ganzen Teams da unten. Also ist irgendwie, gerade gab es einen ganz interessanten Stat, gerade auf Twitter habe ich den zufällig gesehen, als mehr oder weniger das Total Net Rating der Hornets mit dem der Hawks verglichen wurde und dass der Hornets meilenweit besser ist, was wirklich plus minus über die Saison einfach in Totals angeht, sind sie klar positiv, die Hawks klar negativ und nichtsdestotrotz ist Charlotte gerade irgendwie Zehnter oder so ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass die Cavs da nochmal so ein Lackluster-Ding produzieren, insofern Cavs für mich.
Ja, dann gehe ich tatsächlich einfach mal auf die Hornets. Also könnte ich mir einfach gut vorstellen, mal gucken, die sind heiß gerade, hätten dann, glaube ich, 4 in Folge gewonnen und ich fände es cool, wenn die dann noch ins Race irgendwie da noch ein bisschen mit eingreifen, weil das einfach die Chance erhöht, dass die Bulls nicht in die Playoffs kommen.
Ach Gott, ja, Hilfe, was haben wir denn noch hier? Also, Gott, oh Gott, da ist aber auch viel Gemüse dabei, muss man mal ehrlicherweise sagen. Hier, komm, den machen wir. Philly zu Gast bei meinen Chicago Bulls.
Ja, Philly holt sie das Ding. Dario Saric, Career High 37 Punkte. Von daher ist das safe.
Finde ich gut. Nah Triple-Double von Jimmy reicht, um die Bulls da zum Heimsieg zu tragen.
Na gut, dann gehen wir noch mal ein bisschen zurück hier in meiner Liste und werden uns mal das Duell angucken. Die Denver Nuggets, die jetzt natürlich ihren 8. Spot da noch irgendwie festigen wollen, sind zu Gast bei den Indiana Pacers, die das gleiche vorhaben.
Ja, wahnsinnig schwierig. Die Pacers sind irgendwie so krank up and down, wie man nur sein kann, so ähnlich wie die Hawks, können überragend gut spielen, danach können richtig, richtig scheiße sein. Ah, auswärts. Eigentlich müsste man auf die Pacers gehen, aber ich bin Homer, ich gehe auf Denver.
Ich gehe auch auf Denver, das kann ich nicht machen, da ist einfach zu viel Antipathie vorhanden.
Gefällt mir. Dann haben wir nochmal so Kampf um Platz 5. Wir haben vorhin drüber gesprochen, zufällig. Jetzt offenbar spielen sie gegeneinander. War mir nicht bewusst, die Hawks zu Gast bei den Bucks versuchen da wirklich ihren Seed zu verteidigen im Heimspiel. Hawks haben, glaube ich, 5 im Auswärtsspiel vielmehr, haben, glaube ich, 5 in Folge verloren, ja. Die Hawks. Wie sieht das aus? Hawks zu Gast in Milwaukee.
Ja, ich hatte ja vorhin den Case so ein bisschen dafür gemacht, dass ich den Turnaround sehe, aber ich erhoffe es mir natürlich, dass er jetzt noch nicht kommt und die Bucks dann ja tatsächlich ausgleichen. Also wäre schön tatsächlich, also wenn die Bucks noch auf 5 rutschen, das wäre natürlich echt geil, muss man mal sagen. Also von daher gucken wir mal, ich gehe auf die Bucks.
Ja, ich tatsächlich auch, kann ich keine Spannung erzeugen.
Gut, ansonsten, kurz Zwischenfrage, Shaq kriegt heute seine Statue, ziehst du es dir rein?
Nein.
Gut. Nee, aber tatsächlich, also ein ganz schöner Moment, wird's glaube ich im Nachhinein wieder gute Videos. Also
ich wollte gerade sagen, ich gucke mir im Nachhinein irgendwie ein paar Highlight-Videos an, aber die Zeremonie muss ich mir jetzt nicht in voller Breite geben.
Und ansonsten auch wirklich Shoutout an diese Phase gerade. Ich liebe das immer, da sieht man mal, Mann, ist echt kacke mit der Zeitumstellung. Es würde schon so viel bringen, wie es halt jetzt gerade ist, dass die Zeitumstellung bei uns immer so ein bisschen verzögert ist und man dann immer diese kurze Phase hat, in der einfach mal dann ein NBA-Spiel mal eine Stunde früher losgeht. Und jetzt ist es halt oft so, ich bin halt natürlich mal des Öfteren ein bisschen länger wach, dass man sich mal so um 12, selbst wenn es zum Schlafen gehen ist, nur auf dem Handy wirklich mit der App, dass man sich einfach nochmal ein Spiel geben kann, das ist herrlich.
Ja, ich bin da auch absoluter Fan von. Mit meinem Alltag ist es ganz gut zu vereinbaren, ab und an auch einfach mal um 11 oder um 12 sich noch die Suns bei den Pelicans anzugucken, was auch immer. Hauptsache, man kann mal wieder ein bisschen was live sehen. Ist ein bisschen schade, dass es am Sonntag dann wieder vorbei ist. Dank Zeitumstellung, schade.
Ja, definitiv. Aber auch schön, dass es dann auf jeden Fall wieder länger hell bleibt. Das ist eh sehr, sehr schön. Freue ich mich drauf. Von daher machen wir das letzte Spiel. New Orleans Pelicans zu Gast bei den Houston Rockets.
Habe ich mir fast gedacht, dass es das wird. Ja, oh Gott, keine Ahnung. Das ist für mich auch ein bisschen Not gegen Elend. Aber ich gehe dann doch mit Houston. Ich will den März gewinnen.
Du bezeichnest Houston als Elend oder als Not?
Ja, für mich sympathiemäßig.
Ja, das ist gut.
Sind mir beide nicht sehr nah.
Ich habe es mir nur ausgesucht, weil ich das natürlich wusste. Und ich gehe auf die Pelicans. Ja, hoffe einfach, dass die jetzt vielleicht auch nochmal so einen Lauf starten. Das wäre doch ganz spannend. So, dann sind wir durch.
Ja, finde ich gut.
Ja, waren genug uneinig. Wir flummeln das auseinander für euch, damit wir auch noch den Verlierer von Februar sehen. Ansonsten würde ich dir einen Shoutout geben. Ich würde heute auch einfach mal einen Shoutout an der Vögli geben und würde bitte dazu aufrufen, wie gesagt. Also YouTube, ins Gesicht von Staudemeyer, Podcast oder ins Gesicht von Staudemeyer, eins von beidem. Kommt bei Facebook rein, alle, die unsere Seite nicht liken, tut das. Kommt in die Gruppe, es wird immer mehr, die Diskussionen werden nicht weniger. Auch bei Instagram könnt ihr jetzt in nächster Zeit mal wieder verstärkt reingucken. Es wird wärmer, auch da wird man mehr Gelegenheiten haben, mal so kurz mal so ein Gram rauszuknallen. Snapchat ist tot, das muss ich zugeben. Weiß ich nicht, ob das reaktiviert wird. Das wären so meine Plugs.
Ja, bin ich dabei. Shoutout an Krüger auf jeden Fall. Ihr habt ihn wieder in so einem kleinen Skit gehört. Checkt seine Facebook-Seite aus. facebook.com/Krüger, glaube ich. Sucht einfach Krüger. Gönnt euch die EP, die for free zum Download ist. Das Ding lohnt sich. Ich glaube, 5 Tracks sind es. Sehr, sehr geil. Hört auf jeden Fall mal rein. Shoutout an der Vögli. Schließe ich mich an. Shoutout in eigener Sache an Eric Fitterer. Einfach, weil er ein geiler Macker ist,
falls
er
es hört. Alter.
Was sehr unwahrscheinlich ist. Aber mein Gott, der Typ hat mir einen schönen Mittwoch beschert. Das sage ich dir. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche nochmal in ähnlichem Umfeld. Es geht um Volleyball, falls ihr jetzt völlig in der Luft hängt, um was es geht. Lasst uns gerne eine Bewertung im iTunes Store da über die Podcast-App, wenn ihr sie denn nutzt. Hilft uns sehr. Ich glaube, 128 an der Zahl sind es.
Stabil.
Wir haben 20 mal so viele Hörer, sogar ein bisschen mehr im Moment. Insofern, wenn da der eine oder andere noch Zeit und Muße findet, uns eine Bewertung dazulassen, freuen wir uns. Dann ranken wir ein bisschen besser, erreichen ein bisschen mehr Leute. Und dann geht das hier immer weiter bummelig voran. Ansonsten hast du es, glaube ich, auf Facebook schon angekündigt. Am Sonntag gibt's einen neuen Vögli. Also wir werden am Wochenende nachlegen, sind jetzt wieder im altbekannten Rhythmus. Insofern alles wieder zurück auf normal. Shoutout an alle. Ja, das wär's von mir.
Ja, und um es da nochmal zu sagen, für alle, die nicht in der Gruppe sind, also der Vögli ist ja wirklich basiert auf dieser Interaktion mit euch, mit der Community, also alle, die wirklich auch eine Frage stellen wollen und die letztendlich auch vorkommen wollen, in dem Vögli am Sonntag, die müssen jetzt auf jeden Fall dringend nochmal unsere Ins Gesicht von Staudemeyer Talk-Gruppe bei Facebook joinen, dann habt ihr da die Möglichkeit, wir werden da einen Post setzen und dann könnt ihr da Fragen drunter knallen und werdet eventuell dabei sein, mit am Sonntag bei dem Vögli und damit schließe ich das Ding jetzt ab. Ja, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende erstmal, bis zum Sonntag, wenn wir uns dann wiedersehen, wir schnacken ja eh. Ja, werde ich haben. Morgen letztes Auswärtsspiel. Dann freue ich mich danach auf die Beach-Saison. Es ist eine sehr, sehr stabile Phase momentan. Das Leben ist schön.
Das Leben ist schön, so ist es. Reinhauen. Gut.
Reinhauen.
Ins Gesicht von Staudemeyer.